Hallo und herzlich willkommen, ja, zu dieser etwas anderen Folge, nämlich zur Heftvorstellung von der Zeitschrift für marxistische Erneuerung, und zwar der Nummer 137. Die ist jetzt vor kurzem herausgekommen mit dem Thema lohnabhängigen Bewusstsein 2, also schon das zweite Mal, dass sie sich dieser Thematik widmen. Gemeinsam mit vielen weiteren Artikeln, da waren auch verschiedene Gäste, die bereits bei uns im Gespräch waren, haben da auch veröffentlicht. Und ihr erinnert euch sicher an die vorigen Z-Heftvorstellungen, an den John. Den hole ich mal auch hier rein.
Hallo.
Hallo John, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass wir wieder da sein können. Dankeschön.
Sehr gerne. Es freut mich sehr, dass die, ja, Serie jetzt, nachdem einmal pausiert wurde, fortgesetzt wird. Und ja, wir haben verschiedene Leute da, die dann gleich auch vorgestellt werden. Es wird über lohnabhängigen Bewusstsein und Argentinien gehen. Und ja, John, wie kam es denn dazu, dass jetzt schon ihr euch das zweite Mal dem lohnabhängigen Bewusstsein widmet?
Ja, du hast es gerade schon gesagt, also es ist schon das zweite Heft mit dem Schwerpunkt, das wir machen. Wir hatten natürlich immer wieder vorher auch schon Beiträge, die sich im weitesten Sinne mit lohnabhängigem Bewusstsein befasst haben. Ist jetzt für marxistische Debatte und Forschung kein völlig abwegiges Thema. Und das erste Heft, das wir gemacht hatten, war die Nummer 132, also 22, also im Jahr 2022 erschienen. Und es ist insgesamt einfach so, dass seitdem die ganze Diskussion um die Orientierungsmuster und die politischen Orientierungen und auch Fragen von Solidarität und Kollektivität von Lohnabhängigen, seitdem weiter diskutiert worden sind und weiter werden und wir die Diskussion auch einfach weiter abbilden wollten und auch ein paar Fragen aufgreifen und vertiefen und denen auch eine Plattform geben wollten, die bisher ein bisschen nicht ganz im Rampenlicht standen, beziehungsweise die jetzt eher erst so kommen. Also zum Beispiel, wir reden ja heute auch drüber, wie das eigentlich aussieht von lohnabhängigem Bewusstsein bei migrantischen Lohnabhängigen. Also gibt es in dieser Ausgabe zwei Beiträge auch dazu, über einen werden wir reden. Oder was jetzt eigentlich sozusagen als gegenläufiges Muster von rechten und populistischen Orientierungen, wie es aussieht mit Solidarität. Also was sind solidarische Muster von Orientierung und was ist eigentlich Solidarität? Also worüber reden wir da? Das haben wir teils in dieser ersten Ausgabe auch schon aufgegriffen. Jetzt gab es einfach noch mehr Beiträge in unserem Umfeld oder Beiträge, die anderswo veröffentlicht wurden, an die wir ein bisschen anknüpfen wollten, um die Diskussion quasi einfach weiterzuführen und das aufzugreifen.
Ja, wunderbar. Du bist ja bei der Z-Redakteur. Kannst du noch mal, ja, hast du Lust noch mal die Z vorzustellen oder willst du schon mit dem ersten Gespräch zu lohnabhängigem Bewusstsein direkt loslegen? Es kam ja jetzt die 137.
Genau.
Ausgabe raus, ganz frisch. Ist jetzt auch in der Videobeschreibung, falls ihr nachschauen wollt. Ihr könnt die sowohl dort abonnieren, aber ihr könnt vor allem auch wenn ihr auf die Webseite geht, die aktuelle Ausgabe finden. Ihr könnt ein bisschen die Artikel, die jetzt heute besprochen werden, auch mitlesen oder nachlesen. Ja, das sind nämlich also die drei Artikel, deren AutorInnen heute da sind, die sind nämlich frei zugänglich. Genau.
Genau, also gibt noch ein paar mehr, findet man tatsächlich auf der Homepage mittlerweile frei zugänglich. Einfach auf unsere Homepage gehen. Also, weil du fragtest, ich werde jetzt nicht alle Schwerpunktthemen der 136 Ausgaben davor wiederholen, aber Z ist eine Vierteljahreszeitschrift, die gibt es seit 1990, 91 und ist entstanden als oder aus dem Arbeitszusammenhang heraus entstanden des früheren Instituts für marxistische Studien und Forschung. Das es so aber in der Form jetzt schon lange nicht mehr gibt und ist eben eine Vierteljahreszeitschrift. Und der Titel verrät das so ein bisschen, marxistische Erneuerung. Es geht darum, dass wir unter klassischen marxistischen Kategorien versuchen, gesellschaftliche Entwicklung möglichst wissenschaftlich und empirisch orientiert abzubilden. Und das bedeutet, dass wir in der Regel wissenschaftliche oder wissenschaftlich ausgerichtete Beiträge haben. Wir sind aber in letzter Instanz eigentlich auch eine politische Zeitschrift. Also die interne Formulierung ist dann sozusagen eine politische Zeitschrift, die wissenschaftlich ist. Und dazu gibt es aber auch also die kleinen Formen sozusagen, in denen auch Meinungen und Kommentare formuliert werden. Wir rezensieren Bücher, wir haben Veranstaltungsberichte, also das dient sozusagen alles dazu, das Geschehen und die Debatten in der Linken, aber auch in der gesellschaftlichen Bewegung insgesamt so gut wir das eben können, mit den begrenzten Mitteln, die wir haben, abbilden zu können. Und wenn ich jetzt schon rede, sage ich vielleicht nochmal, also das habe ich gerade vergessen, wir haben immer ein Schwerpunktthema der Ausgabe, also das, was vorne draufsteht. Wir haben allerdings dann auch immer andere Themen oder Nebenschwerpunkte sozusagen, Unterschwerpunkte, die wir auch behandeln. Und das ist in diesem Fall, dass wir aus aktuellen Gründen, die brauche ich jetzt glaube ich nicht erläutern, den Krieg in Palästina auch behandeln. Also in zwei Beiträgen, einen von Moshe Zuckermann, einen von Ilan Papé und dann das Thema KI und Digitalisierung. Also was tut sich in dem Feld weiter behandeln. Marx Engels Forschung ist eine Rubrik, über die wir immer oder für die wir immer sehr viel Zuspruch und Euphorie bei den Nerds bekommen. Auch die wird diesmal weiter fortgesetzt. Und dann haben wir diesmal eine etwas größere Rubrik als sonst, wo einfach weitere Beiträge, heißt die, versammelt werden. Das klingt immer so ein bisschen nach Gemischtwarenladen. Das sind aber Beiträge, die jetzt in keinen Schwerpunkt im Besonderen gehören. Und da geht es eben unter anderem zum Beispiel um jetzt die bisher formulierte Agenda vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Das haben zwei Kollegen aus der Redaktion geschrieben. Es geht um die Degrowth-Debatte und eben, ich zähle jetzt nicht alles auf, aber auch um Argentinien. Darüber sprechen wir heute.
Ja, wunderbar. Ich packe euch gleich die jeweiligen Links zu den Artikeln nochmal in die YouTube-Kommentare, damit alle da auch ganz unkompliziert direkt draufklicken können. Ja, und ansonsten, ja, wir haben ja verschiedene Leute da, aber dann übernimmst du, würde ich sagen.
Und ja, also dann.
Ich mich dann ein bisschen zurück und schalte mich dann zu Argentinien und der Debatte nachher wieder ein bisschen ein.
Genau, dann würde ich jetzt sagen, fangen wir an mit dem ersten Gespräch. Und zwar spreche ich mit Thomas Goes und danach mit Mareike Biesel.
Dann nehme ich mich und Thomas mal kurz raus. Entschuldigung, mich und Mareike raus. Und
genau.
Überlasse euch die Bühne.
Gut, also hallo Thomas. Du bist uns zugeschaltet aus Göttingen. Du bist Sozialwissenschaftler in Göttingen und du hast ein neues Buch geschrieben, Grüner Sozialismus? Fragezeichen, über das politische Bewusstsein von ArbeiterInnen in Zeiten des Umbruchs und hast jetzt für unser neues Heft eine Kurzversion sozusagen dessen, was rauskam und was du so rausgefunden hast, geschrieben. Und ich würde zum Einstieg einfach mal fragen, mit wem du eigentlich geredet hast und was hat dich interessiert? Also du berichtest aus einem Forschungsprojekt, das du gemacht hast und hast Deutungsmuster von Lohnabhängigen untersucht. Mit wem hast du geredet? Was wolltest du wissen von den Leuten?
Also ich habe, erstmal hallo von meiner Seite. Freue mich, dass ich hier sein kann, also dabei sein kann. Ich habe zwei Dinge gemacht eigentlich in dem Buch. Ich habe so ausgehend von der Frage, was muss man eigentlich untersuchen, um Klassenformierung zu verstehen, habe ich mir zwei Sachen angeguckt, nämlich einmal die Entwicklung der Ungleichheit innerhalb der arbeitenden Klassen und zwischen den Klassen. Also das ist der erste Teil des Buches und im zweiten Teil des Buches beschäftige ich mich dann mit dem, was ich populare Ideologien nenne. Also habe aufgearbeitet, was es so an Einstellungsforschung und so weiter zu bestimmten Fragestellungen gibt, nämlich das, was mich interessiert. Und dann habe ich eigene Interviews gemacht und Material aus so einer Lehrforschung ausgewertet, die ich hier mit Studierenden gemacht habe, also wo wir so Kurzinterviews mit Beschäftigten gemacht haben. Und was hat mich interessiert? Also mich hat interessiert, also es gibt ja so eine Rechtspopulismusforschung, wo man sich immer anschaut, wie denken die Beschäftigten, die Kolleginnen eigentlich rechts und welche Brücken gibt es da? Und ich bin von der anderen Seite rangegangen und habe gefragt, was für Ansatzpunkte für eigentlich eine, sagen wir, linksökologische bis ökosozialistische Politik gibt es eigentlich, wenn man sich jetzt mit Einstellungen, aber eben auch mit Deutungsmustern auseinandersetzt. Und da haben mich dann natürlich bestimmte Sachen interessiert. Erstmal noch dazu, mit wem ich gesprochen habe. Ich habe gesprochen mit, ich habe mir Leute rausgesucht aus unterschiedlichen Branchen. Ja, also ich wollte einen Vergleich haben, mich nicht nur mit, sagen wir, Industriebeschäftigten unterhalten, sondern ich habe gesagt, ich will mich mit Beschäftigten aus drei Branchen unterhalten, die sich besonders stark voneinander unterscheiden. So, und da habe ich die Wertschöpfungskette Automobil genommen. Hochlohnbereich bis mittleres Lohnsegment, sagen wir mal so, die gewerkschaftlich eher gut organisiert sind. Schon auch angelernten Arbeit dabei, aber schon auch viel Facharbeit dabei. Also so gemischt, ne? Und ja, vom logischen oder vom sozialökologischen Umbau oder dem, was die Regierung daraus macht und die das Kapital daraus macht, eben direkt betroffen ist. Ne? Und dann im Vergleich dazu Beschäftigte aus dem Handel, also aus den Lagern des Handels, Amazon-Lager, Edeka-Lager, noch ein paar andere Sachen, also so industrielle Dienstleistungsarbeit, mittleres, niedriges Lohnsegment, viel prekäre Arbeit und Pflegekräfte aus Krankenhäusern, ja, die dann auch nicht direkt vom sozialökologischen Umbau betroffen sind. Und mit denen habe ich mich erst einmal sehr, also ich habe das Ganze zu einem großen Teil unter Corona-Bedingungen gemacht, die Erhebung noch. Ne? Da war vieles online und deshalb waren es sehr ausführliche Interviews. Also ich habe teilweise 5 Stunden mit den Leuten gequatscht, weil die saßen ja zum Teil eh auf ihren Sofas.
Die hatten so. Zeit, ja.
Ja, in Zeit. Ich hatte auch mehr Zeit als, stimmt gar nicht. Ich hatte gar nicht so viel Zeit. Das ist ziemlich viel mit Kindern zu tun. Aber für die Interviews hatte ich viel Zeit. Und wir haben uns dann, ich habe mich entschieden, sehr offenen Zugang erst einmal zu wählen. Also ich habe die immer gefragt zu bestimmten Aspekten des Arbeitslebens, so als Einstieg, Erwerbsbiografien und dann immer dazu, welche Probleme die eigentlich wahrnehmen in der Gesellschaft. Und dann habe ich natürlich bestimmte Aspekte interessiert, die ich später abgefragt habe. Der Blick auf Klimapolitik und soziale Ungleichheit, aber auch immer auf die Parteien, auf die Politiker, auf politische Felder, also sozusagen. Und dann habe ich immer noch mal mit abgefragt, was eigentlich so Reformerwartungen sind. Also was würden die sich wünschen, was sich im Land verändern sollte. Das waren so die großen Themenblöcke, aber wie gesagt, also erst einmal die Leute selber reden lassen. Man kann das natürlich auch anders machen, aber ich habe es so erst einmal gemacht, sehr ausführlich, um rauszufinden, was sehen die Leute eigentlich selber als Probleme und die nicht direkt abgefragt, wie siehst du eigentlich oben, unten Ungleichheit oder so, ja.
Und jetzt ist im Artikel so, dass du 6 Deutungsmuster gebildet hast, die fassen die Orientierung deiner Gesprächspartner in Bezug auf Arbeitswelt oder also Betriebe sozusagen und Gesellschaft und Politik. Kannst du mal kurz sagen, was ist ein Deutungsmuster? Also für alle, die jetzt zum ersten Mal davon hören, was ist das und wie hast du das gebildet? Also wie stellst du fest, dass Leute ein Deutungsmuster haben?
Also Deutungsmuster, also es gibt ja eine ganze Forschungsrichtung in der Soziologie, nicht besonders breit, aber doch, es gibt eine, die Deutungsmusterforschung und die, wenn man da unterschiedliche jetzt nebeneinander setzt, würden wahrscheinlich Kollegen die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was erzählt denn der Typ da? Ich würde sagen, Deutungsmuster, das sind zwischen mehreren Menschen geteilte Deutung der Realität, der Wirklichkeit bezogen auf die Gesellschaft oder auf den Betrieb, kann man unterschiedlich sehen, die eine eigene innere Logik haben, eine eigene Struktur. So, das ist, glaube ich, das Erste, ist geteilt, ist nicht das Individuelle. Also wenn man sich das Buch anguckt und man sieht 6 Deutungsmuster, dann findet sich das nicht 1:1 bei den Leuten wieder, sondern das ist eben das Geteilte, was man findet. Und eine zweite Annahme ist erst einmal, und da kommen wir vielleicht im Gespräch auch nochmal oder in der politischen Diskussion dazu, dass die zweite Annahme ist, dass Deutungsmuster nicht einfach veränderbar sind, sondern eine relative Autonomie gegenüber neuen Erfahrungen haben. Also Leute eignen sich Deutungsmuster in einem Sozialisationsprozess an. Die lernen das über eine längere Zeit und es ist nicht einfach nur das Zufällige, was man gerade findet. Das heißt, man muss auch eine bestimmte Art und Weise Interviews führen, um das rauszufinden. Plus man muss sie auf eine bestimmte Art und Weise auswerten. So, wie habe ich das jetzt gemacht? Zu der Interviewtechnik habe ich gerade schon ein bisschen was erzählt. Zu der Auswertung ist so, ich habe halt ich bin schon strukturiert rangegangen, also mit einer eigenen Brille. Das heißt, ich habe mich interessiert für die gesellschaftsbezogenen Deutungen. Also was haben Leute überhaupt zum Problem gemacht? Das kann sich ja total unterscheiden, wenn du fragst, also so habe ich es natürlich nicht gefragt, aber jetzt mal für uns, ne, was ein gesellschaftliches Problem, und da kann ja sehr Unterschiedliches rauskommen. Das war das eine, wonach ich geguckt habe. Dann das zweite war, ist es eigentlich ein Problem oder sind es Problemketten? Das war das zweite. Und dann, welche Ungleichheiten nehmen Menschen eigentlich wahr? Also sind es die Innen-Außen-Ungleichheiten, oben-unten-Ungleichheiten oder auch zwischen Faulen und Fleißigen? Kam auch vor. Also welche Arten von Ungleichheiten? Und dann nochmal, welche Haltung gegenüber Politik zeichnet sich da eigentlich ab? Also nehmen die das sehr differenziert wahr oder sehr pauschalisierend, zuspitzend? Ist das eine Haltung, die sich durch Frustration auszeichnet oder durch Gestaltungsoptimismus? Und entlang dieser vier Ebenen sozusagen habe ich die verglichen, die Interviews. Also erstmal habe ich jedes Interview für sich ausgewertet und dann habe ich die verglichen und diese Deutungsmuster gebildet. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, könnte man nicht auch andere Deutungsmuster bilden, möglicherweise im Forschungsteam und so weiter und so fort. Aber das ist immer dasselbe.
Ja. Und jetzt schreibst du im Artikel, es gibt ein paar gemeinsame Linien in diesen Deutungsmustern, also geteilte Orientierung, geteilte Elemente. Welche sind das und wo dann wiederum bestehen die Unterschiede?
Also was, ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe mir auch Einstellungsforschung angeguckt. Ne? Und wenn du die Einstellungsforschung zu wichtigen Themen in Deutschland anguckst, dann lassen sich ja über längere Zeit eigentlich ein paar Linien ziehen. Und das findet sich auch in diesem empirischen Material erstmal wieder. Also beispielsweise, dass die Gesellschaft als zu stark ungleich wahrgenommen wird. Ja. Ja, diese typischen, glaube ich, auch in den Medien einfach sehr verbreiteten Deutungsangebote sich da wiederfinden. Ja, die Mitte verschwindet, das Oben wird immer größer. Was hier auch dazu gehört, so eine Sondersituationsdeutung, ne? Also die Leute sprechen auch davon, dass die Gesellschaft immer ungleicher wird, aber man selber gehört nicht zum Unten, ne? Sondern sortiert immer irgendwo anders ein. Das ist etwas, was sich sehr stark zeigt, aber wenn ich jetzt sage, dass das ist geteilt, dann heißt das nicht, dass bei all den Interviews, die ich gemacht habe, alle das so gesehen haben, aber so starke Tendenzen, ne? Dann schon, dass der Betrieb eher ein Ort der Auseinandersetzung und der Enttäuschung ist, wobei sich das dann unterscheidet, wovon die Leute enttäuscht sind. Also Missachtung kann ja aufgrund von enttäuschten, weiß ich nicht, Leistungsbewusstsein oder so entstehen, oder aber auch, weil der Lohn nicht gezahlt wird oder. Also das unterscheidet sich schon. Ein skeptischer Blick auf Politikerinnen und Parteien, das würde ich schon sagen. Und eine Sensibilität, sagen wir mal so, das hat mich eher überrascht, wie weit verbreitet das Klimathema war. Da bin ich bei der Zusammensetzung des Samples sozusagen, also mit wem ich überhaupt da gesprochen habe, eher davon ausgegangen, dass es ein bisschen weniger so sein. Und was sich halt unterscheidet, das ist natürlich die Bedeutung des Ganzen. Also oder jeder einzelnen Aussage, die ich jetzt gerade dargestellt habe. Ne? Also die Aussage, die Ungleichheit ist zu groß, die kann natürlich sehr Unterschiedliches bedeuten, je nachdem, in was für ein Alltagsbewusstsein so insgesamt das eingebettet ist. Da jetzt einfach mal so zwei gegenübergestellt. Ich habe ein Deutungsmuster, habe ich soziale Gemeinwohldemokraten genannt, und sozusagen auf dem, wenn man so eine Skala machen würde, könnte man die auf der entgegengesetzten Richtung, könnte man das rechteste Deutungsmuster machen. Das wäre dann der sozial-rebellische Nationalist. Ja? Und in beiden kommt sozusagen, jetzt als Beispiel, ne, soziale Ungleichheit als Kritik vor. Also die Ungleichheit ist zu groß. Irgendwie auch, das hat was mit Konzernen und so zu tun, ne, und mit Arbeit. Aber dann eben völlig unterschiedlich. Also bei den sozialen Gemeinwohldemokraten schon irgendwie so eingebettet in so ein tastendes, vereinfachtes Erklärungsmodell von auch Klassenausbeutung, würde ich sagen, also jetzt marxistisch gesprochen. Bei den sozialrebellischen Nationalisten nicht. Bei den Gemeinwohldemokraten ist es total zentral. Beim sozialrebellischen Nationalisten ist es jetzt nicht randständig, aber eigentlich dreht sich da alles um was anderes, nämlich so eine national-identitäre Opfergeschichte. Also Deutsche müssen sich immer hinten anstellen. Die deutsche Kultur muss sich, oder Deutsche müssten sich in ihrer Kultur an Migrantinnen anpassen. Das überstrahlt es sozusagen. Ne? Und das könnte man jetzt für andere Aspekte auch nochmal verdeutlichen. Also meinetwegen Klima, ja, Klima, das Klima, der Klimawandel oder die Klimakrise kommt in mehreren Deutungsmustern vor, aber völlig anders aufgeladen. Also ich habe ein Deutungsmuster gebildet, das heißt Ökologie zuerst bewegte. Jetzt könnte man nochmal an diese soziale Ungleichheitsdimension anknüpfen. Ja, bei denen spielt soziale eine Kritik, eine moderate Kritik bei einigen von denen an sozialer Ungleichheit auch eine Rolle, aber alles wird überstrahlt von dem anderen Problem, nämlich dem Klimawandel und so weiter und so fort. Und so unterscheiden sich diese Deutungsmuster. Da, insgesamt. Ich glaube, es würde jetzt zu weit führen, jetzt mal alle sechs so durchzugehen.
Ja, ja, nee, das sollen die Leute ja auch lesen dann im Heft. Ja. Aber jetzt mal ganz blöd gefragt, wie erklärst du diese Unterschiede? Also das eine ist ja, die sozusagen zu kartografieren und empirisch darzustellen, wie es aussieht. Sind dir Faktoren begegnet, anhand derer du jetzt so klassisch sagen kannst, warum das so ist oder wie du erklärst, warum Leute welches Deutungsmuster haben? Also da gibt es ja ein paar, jetzt in der kanonischen sogenannten Arbeiterbewusstseinsforschung gibt es ja eine ganze Palette an Faktoren oder Elementen, die da eine Rolle spielen, also von beruflichen Selbstbildern über Ausbeutungserfahrung jetzt im ganz klassischen Sinne oder berufliche Sozialisation. Jetzt so ganz blöd gefragt, wie erklärst du die Deutungsmuster? Also warum hat wer welches?
Also ich habe mich im Buch jetzt nicht, also ich habe mir das natürlich angeguckt, gibt es Gemeinsamkeiten in der objektiven Lage und findet sich das sozusagen in der Trägergruppe der Deutungsmuster wieder. Bin ich aber so nicht drauf gestoßen. Also ich kenne das natürlich, so einerseits aus der soziologischen Debatte, aber auch, weil ich an einem Institut arbeite, wo es eine gewisse Tradition dieser Arbeiterinnenbewusstseinsforschung gibt und die Kollegen in den 60er und 70er Jahren ja sehr stark davon ausgegangen sind, dass Arbeitserfahrungen und Arbeitssituationen auch das politische Bewusstsein mit beeinflusst. Das könnte ich so jetzt nicht sagen. Also was ich sagen würde, ist, die Bildungsabschlüsse spielen eine gewisse Rolle. Und zwar in dem Sinne, glaube ich, dass mit steigendem Bildungsabschluss, also Realschulabschluss und dann Fachkraftausbildung oder auch ja Abitur, das hat sich ja verallgemeinert, dass du in den Betrieben aber Leute hast, die standardmäßig Abitur machen. Das ist, glaube ich, der Zugriff auf Deutungsangebote und Informationen anderer. Das spielt, glaube ich, eine Rolle. Und das würde ich schon auch so oft, wenn man diese Deutungsmuster auf einer Links-Rechts-Achse einsortiert, dann würde ich schon auch sagen, dass je höher diese Bildungsabschlüsse sind, also die Qualifikationen, desto offener sind die für linke Politik, aber nicht im Sinne, wie man das manchmal in der linken oder in der linken Debatte hat, der Akademisierung, sondern schlicht und einfach, die Leute lesen und gucken sich mehr Sachen an. Mhm. Das ist eines, und was das Klimathema angeht, da glaube ich, spielt schon eine große Rolle jetzt in diesem Sample, das ist ja nicht repräsentativ und wer weiß, was es bedeutet, aber da spielt, glaube ich, aber eine Rolle, dass die Skepsis größer ist oder die Zurückhaltung Klimapolitik gegenüber, je stärker die Leute in der Industrie arbeiten. Ja? Mhm. Weil die ja knietief in den Umstellungen einfach schon stecken. Also da geht es ja um, also diese Wertschöpfung. Ich habe jetzt bei der Wertschöpfungskette Automobil, habe ich mich bemüht, jetzt nicht mit Beschäftigten von VW oder Mercedes oder so zu sprechen. Es sind auch Einzelne dazwischen, aber vor allen Dingen mit Zulieferbetrieben, Beschäftigten aus Zulieferbetrieben. Und die sind ja auch mittendrin in dieser Umstellung mit der E-Mobilität. Ist ja schon klar, da werden bestimmte Arbeitsplätze wegfallen. Solche Sachen spielen ja einfach eine Rolle. Und dann gleichzeitig, glaube ich, auch die Erfahrung in diesem Sektor, dass du ja eigentlich seit 30, 40 Jahren eine Rationalisierungswelle nach der anderen hast und die sich immer wieder bewähren müssen und immer wieder unter Druck sind und oft ja auch nicht unbedingt die starken Akteure da drin, obwohl die IG Metall ja verhältnismäßig starke Gewerkschaft ist. Und solche Sachen spielen ja, glaube ich, schon eine Rolle. So. Und klar lässt sich leichter sagen, ich bin für auch radikalen Klimaschutz, wenn dein Arbeitsplatz nicht direkt davon betroffen ist. Das, glaube ich, spielt schon eine Rolle. So, ja, so würde ich da eher dran kommen. Aber dieses klassische, aufgrund bestimmter Erfahrungen verarbeiten die das jetzt, das würde ich sagen, mit diesem Deutungsmuster und dann mit dem Deutungsmuster, das würde ich jetzt da nicht sagen. Mhm. Wobei man sagen kann, es gibt eben zwei Deutungsmuster, wo sich das klumpt, nämlich bei den Ökologie zuerst Bewegten, das sind überwiegend Pflegekräfte, und bei den die eher skeptisch auf Klima gucken, das sind eher Industriebeschäftigte. Hm. Nicht auf Klima, sondern auf Klimaschutzpolitik.
Ja. Ja. Jetzt hast du zu der Klimafrage ein bisschen was schon gesagt. Ich wollte mal zu einem anderen virulenten Thema jetzt der aktuellen Diskussion dann übergehen, nämlich rechter Populismus. Also da, wo dir entsprechende Deutungsmuster und auch Neigungen begegnet sind, was hast du da für Einflussfaktoren oder für konstitutive Faktoren gefunden? Verhält sich das so ähnlich, wie du es gerade gesagt hast? Oder?
Ja, ich würde gar nicht sagen, also ich habe ja nur ein Deutungsmuster und das auch nur randständig, das habe ich ja nur Deutungsmuster genannt, das war ja eigentlich nur eine Person, die habe ich Deutungsmuster genannt, weil ich nicht das erste Mal so eine Forschung mache und weiß aus älterer Forschung, dass das einfach verbreiteter ist und auch aus vorliegenden anderen Forschungsbeiträgen. Das wäre so ein Bezugspunkt. Der andere sind natürlich rechtspopulistische Deutungsmuster oder Deutungselemente in beschäftigten Interviews, die aber schwerpunktmäßig anders getickt haben, wo die Leute nicht so ein Deutungsmuster dominant hatten, wo aber schon eine Abgrenzung Migrantinnen gegenüber eine Rolle spielt. Ja, also es gibt ein Deutungsmuster, den habe ich leistungsorientierte Sozialkonservative genannt. Da spielt die Abgrenzung gegen Migrantinnen schon auch eine stärkere Rolle, wenn auch keine dominante. Da würde ich aber jetzt sagen, es spielen zum Beispiel so klassische Dinge, wie sie in der innerlinken Debatte, es gibt ja eine innerlinke Debatte, wo immer so ein rationaler Klassenkern in der Migrationsskepsis unterstellt wird. Ne? Also die sind es, weil die sind in besonderer Konkurrenzsituation mit denen auf dem Arbeitsmarkt, mit Geflüchteten, die in den Arbeitsmarkt integriert werden oder auch mit osteuropäischen EU-Beschäftigten ja innereuropäisch. So, das habe ich da jetzt nicht so gefunden. Also diese Sichtweise, eine Abgrenzung gegen Migrantinnen wegen der Konkurrenzsituation oder auch auf dem Wohnungsmarkt oder was da oft so diskutiert wird, sondern ich würde gar nicht sagen, dass ich das zurückführen könnte auf diese objektiven Faktoren. Was ich halt finde, sind so typische Problembezüge. Also die habe ich aber auch schon angedeutet. Das spielt eher Kultur und Sicherheit eine Rolle. Also die kulturelle Überfremdung als ein Problem und damit verbundene Ängste, die von der Angst vor gewalttätigen Migranten bei Frauen reichen kann, bis eben zu der Angst, dass man eben kein Weihnachtsfest mehr haben kann in Deutschland.
Mhm. So. Jetzt hast du aber auch gesagt, also am Anfang hast du gesagt, Betriebe werden als Orte von Widerspruch und von Auseinandersetzungen und von, da muss man sich bewähren und sowas alles erlebt. Also würdest du dann sagen, vielleicht ist die Offenheit für rechte Orientierung ist dann sozusagen zumindest vermittelt damit, steht damit im Zusammenhang? Also oder würdest du sagen, diesen Zusammenhang gibt es gar nicht?
Doch, natürlich schon. Also nicht im Sinne von wenn dann. Ne? Also Leute, die eine Arbeitsleiterfahrung haben, die tendieren nach rechts, oder Leute, die Abstiegserfahrung haben, die tendieren nach rechts, weil du findest ja eben auch Leute mit Arbeitsleiterfahrung und Abstiegserfahrung, die tendieren nach links. So, also so. Und jetzt könnte man das, kann ich jetzt mit meinem Sample nicht machen, weil es nicht repräsentativ ist, könnte man natürlich, wenn man das, weiß ich nicht, n gleich 2 oder 3000 hätte, dann könnte man rechnen und sagen, wie typisch ist das jetzt. Das kann ich jetzt natürlich nicht machen. Ich glaube, es gibt von Nikos Poulantzas gibt es einen Aufsatz über Faschismusanalyse, den fand ich mal, da gibt es so eine Passage drin, die ich ganz pfiffig fand. Da spricht er nämlich davon, dass es einen Faschismus der Arbeiterklasse gibt, einen Faschismus des Bürgertums und einen Faschismus des Kleinbürgertums. Und damit meint er, dass die faschistische Ideologie jeweils in den Apparaten, also in den faschistischen Apparaten, unterschiedlich funktioniert hat und unterschiedliche Bedürfnisse angesprochen hat. Und wenn du diesen Gedanken weiter denkst, dann kann man natürlich auch sagen, ja klar, also es gibt sozioökonomische Bedingungen, die drücken sich halt beim Rechtspopulismus in der Arbeiterklasse anders aus oder in bestimmten Segmenten der Arbeiterklasse anders aus als und so weiter und so fort. Und das, würde ich sagen, findet sich hier natürlich auch. Also bei den Beschäftigten, bei dem ich jetzt hier den sozialrebellischen Nationalisten genannt habe, ne, können wir jetzt erwerbsbiografisch natürlich schon wahnsinnig viele Abwertungs-, Demütigungserfahrungen nachzeichnen, die was damit zu tun hat, dass der wirklich stark fremdgesteuert arbeitet und auch insgesamt gesellschaftlich nicht besonders viel Anerkennung für das bekommt, was er da tut, ne. Und das mischt sich dann wiederum mit einer bestimmten Ideologie, die aber nicht einfach ableitbar ist aus seiner Arbeitserfahrung. Ja, also ich habe das in dem Buch immer so gemacht, dass ich die Deutungsmuster anhand von so Fallporträts dargestellt habe. Mhm. Und an einer Stelle erzählt er halt, dass er Patriot ist. So. Und dann erzählt er halt, was Patriotismus für ihn bedeutet. Patriotismus, das ist Aufrichtigkeit, das ist Loyalität, das ist Anstand, und dann erzählt er ganz viele Dinge, die ich nie mit Patriotismus in Verbindung bringe, aber für ihn ist es das halt. Ne? Mhm. Und ja, das ist ja etwas Gewachsenes, Verfestigtes in dem Fall. Mhm. Wobei ich nicht sagen würde, dass es völlig ausgearbeitet ist. Es gibt ja bei Gramsci so ein Bild, so eine Idee, dass wir alle Intellektuelle sind oder dass wir alle Alltagsphilosophen sind, aber sich unser Bewusstsein danach unterscheidet, wie kohärent wir das gearbeitet haben, weil wir uns damit auseinandersetzen und so weiter und so fort. Mhm. Und da kann man jetzt nicht sagen, dass ich da mit Leuten gesprochen habe, die ein komplett kohärentes und ausgearbeitetes Alltagsbewusstsein haben. Also, und trotzdem ist es eben so, dass diese Dinge, die er da erzählt, sicherlich nicht einfach ableitbar sind. Ja. Und trotzdem aber immer in einer Auseinandersetzung ja nur Sinn machen, seine Lebenserfahrungen, die er da macht in diesem Betrieb, auch irgendwie einen Sinn zu geben. Muss ja für ihn einen Sinn geben. Ja.
Jetzt mit Blick auf die Uhr leider, wir müssen gleich schon weitermachen. Erlaubst du dir, auch wenn du jetzt mehrmals gesagt hast, das ist nicht repräsentativ und das ist natürlich... das sind immer kleine Momentaufnahmen, solche Gespräche. Erlaubst du dir eine politische Deutung, was das alles heißt, dafür rechten Populismus zu bekämpfen und gleichzeitig Lohnabhängige zu gewinnen für die Bearbeitung der Klimafrage in einem progressiven und klassenpolitischen Sinn?
Ja, klar. Sonst hätte ich es ja nicht.
Alles andere hätte mich jetzt auch überrascht. Wie sehen deine Schlussfolgerungen aus, vielleicht kurz zusammengefasst?
Ich arbeite gern politisch schon mit der Unterscheidung zwischen Überzeugten und Gegnern. Das sind schmale Pole, und die Masse der Menschen bewegt sich zwischen diesen Polen, also zwischen Überzeugten und Gegnern. Und das Gros der Deutungsmuster bewegt sich eben auch zwischen diesen Polen. Der linkeste Pol ist ein Teil der Ökologie zuerst bewegten und der Gemeinwohldemokraten. Der äußerste feindselige Pol sind die sozialrebellischen Nationalisten. Und ich würde sagen, sozialökologisch müsste es natürlich darum gehen, diese Klasseninteressen von unten, die sich da ausdrücken. Jetzt haben wir ja gar nicht so ausführlich über die Klimageschichten geredet, aber das Interesse an Schutz des Arbeitsplatzes, ja, das aufzugreifen, Sicherheitsinteressen aufzugreifen und mit bestimmten Problemen umzugehen, nämlich eben den Ängsten vor sozialen Abstieg, aber auch, das ist etwas, was für die Deutungsmuster, die auch größer sind, eine gewisse Rolle spielen, die Angst vor Radikalität. Ja. Ich glaube aber, dass das geht. Jetzt hätte ich das politische Patentrezept, dann wäre das natürlich wunderbar, dann wären wir in der gesellschaftlichen Linken nicht in der Krise, in der wir sind. Aber wie gesagt, also ich glaube, dass sich das machen lässt mit eben einem Reformprogramm, dass die Brücke schlägt einerseits zu denen, die Schutz und Sicherheit suchen. Das ist nämlich für die Industriebeschäftigten ein großes Ding. Und auf der anderen Seite aber auch ambitioniert genug ist, eben die hoffen und auf der Suche sind, nach fortschrittlicher Politik mitzunehmen. Die Frage, was jetzt den rechten Populismus angeht, da glaube ich, ist es so, es ist falsch ist, darüber nachzudenken, wie man den rechten Populismus an sich schlägt, sondern wie man ein politisches Angebot machen kann, das möglichst viele Leute aus diesen Reihen herausgreift. Und da gibt es natürlich Fehler, die politische Linke immer wieder machen, nämlich die alle in eine faschistische Ecke zu stellen. Aber die Massenbasis der AfD zum Beispiel, die ist, glaube ich, widersprüchlicher. Und ich weiß jetzt nicht, ich würde mal sagen, der sozialrebellische Nationalist, den ich interviewt habe, den kann man sehr schwer gewinnen für eine linke Politik. Aber in diesem Sample sind schon auch Beschäftigte drin gewesen, die natürlich Ausländerfeindlichkeit hatten, Skepsis gegenüber Klimapolitik, die man durchaus gewinnen könnte. Genau. Und jetzt wäre das aber eigentlich ein langes, vielleicht macht das auch gar nicht so viel Sinn, was ich jetzt zum Schluss gesagt habe, weil es zu stark verdichtet war. Aber genau, es gibt Hoffnung, sagen wir es mal so.
Gut, ja, dann danke dir. Wir haben leider, sind jetzt zeitlich ein bisschen am Ende für unser Gespräch. Du wirst früher gehen müssen, deswegen, also alle, die jetzt zuschauen, wundern sich nicht, dass Thomas in unserer Abschlussdiskussion dann wahrscheinlich nicht mehr dabei ist. Danke dir trotzdem. Den Artikel gibt es im Heft auf unserer Homepage frei zugänglich und wahrscheinlich noch genügend andere Möglichkeiten, die Ergebnisse mal zu diskutieren. Danke dir. Dann würde ich jetzt Mareike mal dazu bitten und vorstellen. Hallo Mareike, du bist Soziologin an der Universität Göttingen und du hast in der Ausgabe jetzt einen von zwei Artikeln, der andere ist von Peter Birke, ebenfalls Uni Göttingen, Artikel geschrieben, der sich mit migrantischem lohnabhängigen Bewusstsein beschäftigt. Ich nenne den Titel kurz, und zwar der Titel ist Migrantisches lohnabhängiges Bewusstsein, eine lange versäumte Aufgabe der Bewusstseinsforschung. Und du steigst ein in den Text mit der klassischen, kanonischen sozusagen lohnabhängigen Bewusstseinsforschung der 70er Jahre, über die haben wir jetzt ein bisschen gerade schon was gehört. Und jetzt sind die 70er ja auch, also 60er und 70er auch gleichzeitig die wichtigen Jahre des sogenannten Gastarbeiterregimes in der BRD, in denen es auch zu großen Streiks kommt, also jetzt zum Beispiel der Ford-Streik 73. Jetzt würde man ja eigentlich meinen, wenn man das so hört, gut, das sind eigentlich Phänomene, die in der gleichen Zeit passiert sind, dass das Bewusstsein der sogenannten Gastarbeiter damals, also türkische, italienische, griechische, spanische, portugiesische und weitere Lohnabhängige, das wäre auch untersucht worden. Jetzt sagst du aber im Untertitel, das ist eine lange versäumte Aufgabe der Bewusstseinsforschung. Also was wurde denn genau versäumt?
Mhm. Ja, danke auch von mir für die Einladung und dass ich hier sein kann. Genau, ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass das eigentlich ganz gute Bedingungen hätten sein können. Also das Gastarbeiterregime oder die die Migrationsbewegung im Rahmen der Gastarbeiteranwerbung ist ja die größte staatlich geförderte Migrationsbewegung in die Bundesrepublik. Und auch anders als jetzt im langen Sommer der Migration 2015 oder so, waren ja die wirtschaftlichen Gründe so ganz vordergründig der ausschlaggebende Punkt, ne? Also die BRD hat aktiv aus Mangel an Arbeitskräften eben für bestimmte Bereiche Arbeitskräfte angeworben und damit bis zu 14 Millionen Menschen nach Deutschland geholt. Mit dem politischen Ziel eigentlich, wie der Name schon sagt, so sogenannte Gastarbeiter, dass sie eben wie Gäste halt dann auch irgendwann wieder gehen, was natürlich nicht passiert mit Menschen, die auch irgendwie ihre eigenen Pläne haben. Und diese Auswirkungen, die das aber hatte auf die Gesellschaft auch in Deutschland, so relativ schnell so viele neue Arbeiterinnen im Land zu haben, das ist natürlich auch klassenanalytisch nicht unbedingt unbemerkt geblieben. Also gerade vor allem klassenstrukturanalytisch wurde das schon aufgegriffen und diese neue Zusammensetzung schon thematisiert, dann in Begriffen wie industrielle Reservearmee oder Unterschichtung oder sowas versucht, so greifbar zu machen. Was aber, finde ich, eben dann nicht gemacht wurde und wo ich dann sagen würde, das ist das Versäumnis, ist, dass sich auch die klasseninternen Beziehungen angeguckt wurden. Also wie stehen denn deutsche und migrantische Arbeiterinnen zueinander? Und das sind, finde ich, eben dann Fragen von Bewusstsein. Ja? Also was diese Differenzierungen, die mit dieser gezielten Unterschichtung der Gesellschaft durch die Arbeitsmigrantinnen entstehen, was macht das mit der arbeitenden Klasse als soziales Verhältnis? Ne? Und was für Auswirkungen haben zum Beispiel die unterschiedlichen Bedingungen jetzt, in denen zum Beispiel die Männer, also weil es waren vor allem Männer, bei Ford am Band stehen, darauf, was sie für Interessen haben, wie sie sich, also wie sie diese Interessen artikulieren und wie sich da vielleicht irgendwie auch was Gemeinsames herstellen lässt. Und ich steige deswegen mit dem Ford-Streik ein, weil ich finde, dass sich gerade an dem Streik das besonders zeigt, wie wichtig es gewesen wäre, diese internen Differenzierungen sich anzugucken und zu gucken, wo lassen sich da Gemeinsamkeiten herstellen. Weil es waren am Ende ja auch deutsche Arbeiter, die zusammen mit der Polizei diesen Streik dann zerschlagen haben. Genau, obwohl das ja auch, also obwohl da ja teilweise auch universalistische Forderungen kamen. Also eine Mark mehr, das ist ja nicht Ausdruck von einem partikularen Interesse der migrantischen Beschäftigten, auch wenn der Auslöser für den Streik sehr spezifisch migrantisch war. Genau, also wie kam es überhaupt zu dieser Forderung? Wie kam es dazu, dass sich dann Teile solidarisiert haben, andere Teile nicht? Das finde ich, hätte man schon so als Anlass nehmen können. Aber genau, das kann natürlich auch jetzt von heutiger Sicht ein bisschen eine falsche Einschätzung sein, weil, also ob das zu dem Zeitpunkt auch schon die Relevanz der Streiks, so wie wir heute darüber sprechen, schon so ersichtlich war. Aber zumindest aus heutiger Perspektive, finde ich, kann man schon sagen, dass das sowas wie eine verpasste Chance war, damit anzufangen. Genau, aber mittlerweile, genau, gibt es ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren wieder eine erstärkte Klassenanalyse und auch das Thema Arbeit und Migration wird sich irgendwie wieder verstärkt auch aus einer klassentheoretisch informierten Perspektive angeguckt. Und da finde ich, sieht man schon so erste Ansätze und finde das auch sehr gut, dass da so die subjektive und verarbeitende Seite mehr Beachtung findet.
Ja, was wäre das denn eigentlich, ein sogenanntes migrantisches lohnabhängigen Bewusstsein? Also ich lese mal eine Stelle vor aus deinem Artikel, wo du ein bisschen sagst, wie man das angehen müsste. Und du schreibst, eine klassenanalytische Herangehensweise bedarf einer doppelten Verortung, die migrantische Lohnabhängige zwar als Lohnabhängige untersucht, darüber hinaus aber die spezifischen Bedingungen der Lohnabhängigkeit einbezieht, die mit dem migrantischen Status einhergehen. Also was würde das konkret heißen?
Ja, genau. Also das basiert ja zum Großteil der Artikel auch auf den Überlegungen, die ich mir im Rahmen meiner Masterarbeit gemacht habe. Und da bin ich dann so ein bisschen so angegangen, dass ich gesagt habe, okay, mir ist das wichtig, migrantische Lohnabhängige zunächst als Lohnabhängige zu untersuchen, weil sie eben, also weil der Zwang zum Verkauf ihrer Arbeitskraft eben wesentlich mitbestimmt, was für Möglichkeiten sie haben, also ob man überhaupt nach Deutschland kommt, wie man dann in Deutschland lebt und so weiter, ist halt wesentlich davon bestimmt. Ich meine, im Gastarbeiterregime ist das natürlich offensichtlich, weil das ja auch zum Zweck der Arbeitstätigkeit angeworben wurde. Aber auch heute sieht man, also auch in Bereichen, wo man meinen würde, dass da eigentlich andere Faktoren entscheidend sein sollten, wie bei der Fluchtmigration oder so, sieht man, dass das auch immer stärker davon geprägt ist, welche Arbeitskraft halt eben gerade in Deutschland gebraucht wird oder nicht. Deswegen finde ich es wichtig, dass man quasi das so als Ausgangspunkt nimmt. Also erstmal sagt, okay, Migrantinnen sind auch Lohnabhängige und die Lohnabhängigkeit bestimmt im Wesentlichen auch ihre Chancen. Und ich finde, in der Migrationsforschung wird eben diese Zentralität von Arbeit häufig nicht so ganz geteilt. Also da ist Arbeit dann ein Feld von vielen, wo Migrantinnen Diskriminierung erfahren oder wo soziale Ungleichheit herrscht oder so. Und ich finde, da geht das so ein bisschen verloren, dass Arbeit eigentlich, also einer der relevantesten oder genau, also der Fokus sein sollte. Und ich finde, davon muss ausgegangen werden, aber nicht dann einfach zu sagen, die sind halt Arbeiter wie alle anderen, sondern das sind schon spezifische Bedingungen, denen sie unterliegen. Aber am Ende ist das ja auch, genau, also ist das ja auch keine Besonderheit von Migration. Also es gibt ja vielfältige Differenzierungslinien, die arbeitende Klasse durchziehen, ob das jetzt irgendwie Geschlecht oder Sexualität oder Alter oder eben halt Herkunft oder Migrationserfahrung ist. Diese Differenzen gibt es und diese Differenzen auch herzustellen und auszunutzen, ist ja eine grundlegende Tendenz des Kapitalismus, weswegen ja auch Deppe die Spaltung als Normalzustand beschreibt. Mhm. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie so, genau, also das ist halt eine von vielen Differenzen und das ist ja eigentlich immer das Ziel von, oder ein Ziel von Klassenanalyse, sich konkret anzuschauen, wie werden diese Differenzen produziert, reproduziert und wie werden die eben dann im Fall der Bewusstseinsforschung auch verarbeitet. Genau. Und ich würde sagen, auf die migrantische Frage bezogen würde ich dann sagen, man muss sich halt konkret anschauen, wie wirkt der migrantische Status auf die Erfahrung von Lohnabhängigkeit? Also wie kann da Arbeitskraft verkauft werden? Wie wird sie aber auch im Arbeitsprozess vernutzt? Und wie sind dann damit zusammenhängend die Bedingungen der eigenen Reproduktion? Also das schließt dann auch andere gesellschaftliche Sphären mit ein. Mhm. Und dann davon ausgehend gucken, okay, wie wird das verarbeitet und welche Faktoren spielen dabei eine Rolle?
Ja, jetzt würden wahrscheinlich dann viele gleich einwenden, dass es dann ja das migrantische lohnabhängige Bewusstsein so gar nicht geben kann. Und wahrscheinlich auch also Einwände, die nicht ganz grundlos sind. Und die würden dann wahrscheinlich sagen, man muss dann nicht nur verschiedene Herkunftsländer und verschiedene Zeiten zum Beispiel unterscheiden, sondern auch natürlich Generationen von Leuten, die ganz andere Bedingungen, also Arbeits- und Lebensverhältnisse, Bildungswege und so weiter aufweisen. Also ganz andere Erfahrungen auch machen in der Arbeitswelt. Wie müsste man damit umgehen, damit man nicht falsch verallgemeinert oder es total abstrakt nur hält?
Ja, das finde ich auch eine schwierige Frage, beziehungsweise generell finde ich, dass so in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit migrantischer Arbeit oft wird irgendwie migrantische Arbeit gesagt und damit meint man aber meistens meint man erst Generationen Migranten, meistens meint man auch irgendwie EU oder Fluchtmigration. Also alle Menschen, die irgendwie in Deutschland schon geboren und aufgewachsen sind, werden da meistens nicht drunter erforscht. Meistens meint man auch eher niedrig qualifizierte Arbeit. Es gibt ja auch einen Haufen hochqualifizierte migrantische Arbeit, die aber jetzt zumindest in dieser kritischen Forschung dazu nicht so wirklich thematisiert wird. Und meistens meint man eben auch Leute ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Ne? Also diese ganze zweite, dritte Generation und sowas wird da meistens gar nicht so richtig verhandelt. Aber genau, also dass du, wie du ja auch sagst, ne, dass man verschiedene Herkunftsländer unterscheidet, das liegt ja auch darin begründet, dass man sagt, okay, mit den verschiedenen Herkunftsländern gehen verschiedene Rahmenbedingungen mit einher. Also es macht einen Unterschied, ob ich EU-Migrantin bin oder aus den Drittstaaten komme, einfach schon aufgrund der politischen, rechtlichen Rahmenbedingungen. Genau, und ich würde schon sagen, dass die generationale aber vielleicht nochmal eine besondere Rolle spielt, weil sie eben den Fokus weg von diesen politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen führt. Also mich und eine Person mit Migrationshintergrund, die genauso wie ich in Deutschland aufgewachsen ist und so weiter, unterscheidet halt nicht, wir haben keine unterschiedlichen politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen, sondern das sind dann andere Faktoren, die da reinspielen, dass wir andere Erfahrungen machen. Genau, Peter Birke hat ja auch in seinem Artikel sich so ein bisschen darauf bezogen und gesagt, es gibt sowas wie so eine permanent erneuerte und rekonfigurierte Unterschichtung, die immer wieder diese ersten Generationen hervorbringt. Und dass es dann erst in der zweiten oder dritten Generation so eventuell so eingeschränkten Aufstiegsmöglichkeiten gibt, kommt. Aber familiär sind natürlich diese Schwierigkeiten, die dann Eltern oder Großeltern hatten oder haben, immer noch, also sind natürlich trotzdem was präsent ist und was schon auch den Blick auf Gesellschaft und Arbeitswelt beeinflussen kann, würde ich sagen. Also ich finde, dann sieht das ganz gut bei so Kindern und Enkeln von Gastarbeiterinnen gerade heute, wo die sich viel besonders in der Literatur und Musik mit der Geschichte ihrer Eltern und Großeltern auseinandersetzen und es da zu einem viel stärkeren, also dass da teilweise ein Klassenbewusstsein auch drin steckt, was man jetzt so von den ersten Generationen nicht sehen würde oder nicht gesehen hat zumindest. Genau, also ich würde sagen, es gibt viele Differenzierungslinien, die unterschiedliche Erfahrungen mit sich bringen. Deswegen stimme ich dir auch zu, dass man sagt, okay, man kann nicht von dem spezifischen migrantischen Bewusstsein sprechen, sondern eher gucken, okay, worum geht's einem? Und wenn es, also jetzt in meiner, also in der Forschung, die ich gemacht habe, habe ich mir halt vor allem die politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen angeguckt, weil das halt für mich ein relevanter Unterscheidungspunkt war. Und ich glaube, wenn man sich sowas wie zweite, dritte Generation anguckt, das sind dann einfach andere Fragen, die man sich stellt.
Ja. Dann lass uns doch mal kurz ein bisschen sprechen über heutige Bedingungen von migrantischer Arbeit, also hier und jetzt in der Bundesrepublik. Jetzt verrate ich nichts völlig Neues, wenn ich sage, es ist in der Öffentlichkeit gewissermaßen bekannt, zumindest bei allen, die es wissen wollen, dass migrantische Lohnabhängige überdurchschnittlich oft in unsicheren und prekären und schlechter entlohnten Jobs arbeiten. Aber hast du es ein bisschen genauer vielleicht? Also hast du vielleicht ein paar Zahlen oder Beispiele, die zeigen, dass auch die Erfahrung, die die Leute da machen, also in der Arbeitswelt, in der Stellung, in der Ökonomie, hier besonders ist? Oder wie sieht die aus? Hast du da ein paar Zahlen und mal so ein paar grobe Beispiele für?
Genau, also ich finde es mit konkreten Zahlen immer ein bisschen schwierig, weil so die verschiedenen Erhebungsinstrumente, die es so gibt, auf die man sich beziehen kann, meistens nicht so das ganze Ausmaß umfassen. Also wenn man sich dann irgendwie den Mikrozensus anguckt, dann geht das nur um Leute, die in Deutschland leben, aber viele Leute, die in Deutschland arbeiten, dann leben gar nicht unbedingt in Deutschland. Die Zahlen von der Bundesagentur sind dann irgendwie nur sozialversicherungspflichtig, diese ganze Scheinselbstständigkeit und Subunternehmen, was ja ein ganz wichtiger Punkt ist bei migrantischer Arbeit, fällt dann raus. Ja. Aber ich würde sagen, dass sich generell halt schon sagen lässt, dass die Prekarisierung, die ja alle Beschäftigte betrifft in den letzten Jahrzehnten, die migrantischen Teile noch mal stärker getroffen hat, also noch stärker auch als vor 50 Jahren Migrantinnen vor allem dort zu finden sind, wo, also in Bereichen, die gewerkschaftlich kaum erschlossen sind, wo eine hohe Fluktuation herrscht, also wo Arbeitskraft relativ schnell vernutzt wird und wo es häufig nur niedrige Sprachkenntnisse erforderlich sind oder eben nicht bestimmte Qualifikationen, weil ja auch Qualifikationen von Migrantinnen häufig in Deutschland nicht anerkannt werden. Aber genau, um auf die Frage, so wie so eine Erfahrung von Lohnarbeit und Ausbeutung konkret aussehen könnte, also zum Beispiel hier in Leipzig, wenn du als Erstgeneration Migrantin, zumindest jetzt die Leute, mit denen ich gesprochen habe, das waren alles Drittstaatlerinnen, die sind halt mit einem sogenannten segmentierten Arbeitsmarkt konfrontiert, also das sind dann nur bestimmte Bereiche, die machen können, da kannst du dann hier halt aussuchen, okay, gehst du zu einem von den Lagerlogistikern, von irgendeinem Online-Handel, ob das jetzt Momox, Amazon oder sonst was ist, gehst du in die Post- oder Paketzustellung oder gehst du zu den Lieferdiensten? Das ist so ein bisschen so die Möglichkeiten, vielleicht noch zwei, drei andere Sachen. Mhm. Und wenn das dort scheiße ist, dann findest du relativ schnell auch woanders eine Anstellung, aber das ist so der Bereich, in dem du dich so bewegst. Und bei mir, also die Forschung, die ich mache, ist, das war in der Lagerlogistik, also generell eine Branche, wo ein hoher Anteil von migrantischen Beschäftigten arbeitet, also mit 30% ist das doppelt so hoch wie im Durchschnitt. Und in dem ganz konkreten Unternehmen, was ich untersucht habe, lag der bei über 50%. Also über 50% Menschen ohne deutschen Pass dort. Und das aber muss man sich wahrscheinlich nochmal angucken. Die Zahlen hatte ich nicht, aber das wird sich im Arbeitsprozess nochmal stärker polarisieren. Also wer arbeitet dann auch wo? Also das waren vor allem migrantische Teams, da waren die Teamleiter vielleicht noch manchmal migrantisch, aber wie auch einer gesagt hat, so einen schwarzen Teamleiter hat er noch nie gesehen und alles, was dann drüber geht, alles, was außerhalb des Shopfloors ist, ist halt mehrheitlich deutsch. Also diese 50% heißt dann auch nicht 50% der Arbeiterinnen dort, sondern wahrscheinlich halt 50% Arbeiterinnen und der Rest Management ist halt deutsch. So. Ne? Ja. Genau, und da funktioniert dann so die Disziplinierung halt auch gut über den migrantischen Status. Also gerade bei dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, war das so sehr starker Anreiz über einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Also zu sagen, okay, wenn ihr ein Jahr lang hier ordentlich arbeitet, dann kriegt ihr einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Mhm. Das heißt halt, ordentlich arbeiten heißt halt nicht krank sein, nicht anders irgendwie auffällig werden. Das heißt also auch krank zur Arbeit kommen und bei allem, was man, also, ne, also das unterdrückt ja auch irgendwie Widerstand. Das hat halt eine starke disziplinierende Wirkung. Das funktioniert, also dieses unbefristete Arbeitsvertrag als Ansporn funktioniert halt besonders gut für Menschen in so aufenthaltsrechtlich prekären Situationen als Mittel, um Ausbeutung eben zu intensivieren. Mhm. Bei EU-Migration würde ich sagen, ist das nicht so ein relevantes Tool sozusagen. Zum Beispiel wie jetzt in der Fleischindustrie oder sowas, wo es ja mehr über Anwerbung von EU-Migrantinnen funktioniert, als über wirklich Verwertung der schon hier in Deutschland vorhandenen Arbeitskräfte, auch migrantische Arbeitskräfte, da ist die Arbeit dann stark so von Informalisierung geprägt. Also da hast du dann vielleicht einen formal korrekten Arbeitsvertrag, aber tatsächlich werden halt so Arbeits- und Ruhezeiten überhaupt nicht eingehalten. Der Arbeitsschutz wird nicht eingehalten. Du musst teilweise Vermittlungsgebühren bezahlen oder deine Arbeitsmittel selber bezahlen oder überteuerte Unterkünfte werden dir vom Lohn abgezogen. Also das ist dann wird dann eher darüber Ausbeutung intensiviert. Hm. Als so zwei Beispiele vielleicht.
Ja. Und dann kommen ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, man will die konkreten Erfahrungssituationen von migrantischen Lohnabhängigen untersuchen, kommen ja dann trotzdem noch eine Reihe von außerbetrieblichen Faktoren dazu, also die für den Zugang zur Gesellschaft und für das Bewusstsein natürlich irgendwie also prägend sind. Aufenthaltsstatus hast du selber schon genannt. Natürlich sowas wie Rassismuserfahrung, aber ich denke auch an Reproduktionsverhältnisse, also Wohnen, Vielleicht, ob die Familie auch selber mit ist. Also bei Wanderarbeit ist das öfter ein Thema. Ausschluss von politischen Wahlen, also auch politische Repräsentation entsprechend. Manchmal auch, also Pendelmigration, sowas. Da gibt es alle möglichen Faktoren. Wie geht man damit um? Also die muss man ja irgendwie ins Verhältnis setzen zu den Arbeitsbeziehungen.
Ja, total.
Oder zur Arbeitserfahrung, so meine ich.
Ja, ich meine, das ja, also genau, da sprichst du ja ein ganz grundlegendes Problem der Bewusstseinsforschung an. Also, dass sich betriebliche und außerbetriebliche Einflussfaktoren so vermischen, ist ja immer, also das ist ja immer ein methodisches Problem in der Erforschung von so Verarbeitungsformen. Aber genau, ich würde trotzdem sagen, dass erstmal ein Fokus auf Arbeit insofern berechtigt ist, eben aufgrund dieser zentralen Bedeutung von Arbeit generell für Vergesellschaftung und für gesellschaftliche Integration, aber eben für migrantische Beschäftigte nochmal besonders. Und ich würde auch sagen, dass diese Trennung, in manchen Fällen ist diese Trennung vielleicht strikt möglich, aber ich glaube, in vielen Fällen lässt sich auch nicht so stark zwischen betrieblichen und außerbetrieblichen Faktoren unterscheiden, weil, wie ich das Beispiel eben schon hatte, ne, also das Aufenthaltsrecht oder die aufenthaltsrechtliche Situation wirkt sich auch im Arbeitsprozess aus oder andersrum stimmt ja auch die Art von Arbeit, die du machst, mit die Bedingungen, wie du dich reproduzieren kannst. Also wenn du jetzt dann in so einer übers Unternehmen gestellten Unterkunft mit irgendwie drei anderen Leuten arbeitest, das hängt ja auch, lebst, das hängt ja auch mit der Arbeitssphäre zusammen. Also das lässt sich gar nicht so gut aufrechterhalten in vielen Fällen. Und ich glaube, praktisch würde ich sagen, Fokus auf Betrieb und darüber hinaus versuchen halt die außerbetrieblichen Dinge nicht zu vergessen. Also ich habe das bei mir in meinen Interviews habe ich viel mit so Begründungen gearbeitet. Also ich habe die Leute viel versucht dazu zu bewegen, also wenn ich sie frage, wie sie irgendwie Gesellschaft sehen oder sowas, das auch viel zu begründen. Und da kommen dann auch automatisch auch außerbetriebliche Faktoren mit rein. Und demgegenüber muss man, glaube ich, dann einfach offen bleiben, also die nicht von vornherein ausschließen. Genau. Ja, also zum Beispiel jetzt bei mir hatten die meisten Leute eine sehr kritische Perspektive auf ihre Arbeit. Also sie haben auch sehr klar ihre Situation auf den migrantischen Status zurückgeführt. Also sowas wie diese kapitalistischen Unternehmen wissen, was wir Ausländer brauchen und sie nutzen das aus und ne, also diesen disziplinierenden, das war denen ganz klar, dass sie in dieser Situation sind, weil sie Migrantinnen sind. Aber wenn ich sie dann gefragt habe, wie sie die Gesellschaft sehen, hatten sie dann ein relativ positives Bild und haben halt gesagt, so wie, im Zweifelsfall wird man ja noch aufgefangen oder es gibt soziale Sicherungssysteme und so weiter. Das gibt's bei uns ja nicht. Also wo man eigentlich denken würde, diese betrieblichen Erfahrungen, die ja auch sehr kritisch gesehen werden, würden vielleicht auch zu einer kritischen Sicht auf die Gesellschaft führen. Ne? Also sowas wie wir sind hier irgendwie nur, um die Drecksarbeit zu machen. Aber das wird so überlagert von was ganz Außerbetrieblichen, eben dieser Festfolie mit dem Herkunftsland, dass da diese Verbindung überhaupt nicht gezogen wird. Aber das ist auch was, also das kommt dann auch, wenn man die Leute fragt, würde ich sagen. Ja.
Und also ganz konkret wird ja Bewusstsein dann im Arbeitskampf, also im Streik. Jetzt gab es in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Arbeitskämpfen in der Bundesrepublik, die teilweise auch maßgeblich getragen wurden von nicht-deutschen Arbeiterinnen und Arbeitern. Also ich denke zum Beispiel an den Streik bei Gorillas in Berlin. Ich weiß, dass es 2022 einen Hungerstreik von rumänischen Bauarbeitern gab in Düsseldorf. Und jetzt zuletzt, das haben wahrscheinlich wir alle mitbekommen, gab es einen Streik von osteuropäischen Lkw-Fahrern in Gräfenhausen. Und wenn du dir jetzt die anguckst, würdest du sagen, das wären Beispiele auch für ein kämpferisches, in Anführungszeichen migrantisches Lohnabhängigenbewusstsein?
Ja, ich frage mich, ob die Frage, ob das jetzt besonders, also ob die Menschen jetzt so besonders kämpferisch waren oder nicht, die diese Arbeitskämpfe gemacht haben, ist vielleicht nicht, also ist für mich, glaube ich, nicht so die relevante Frage, sondern die waren halt mit existenziellen Problemen konfrontiert. Ne? Also es waren erstmal ganz unmittelbare Probleme, an denen sich das entzündet hat. Also sowohl in Düsseldorf als auch in Gräfenhausen haben die halt keinen Lohn mehr bekommen. Und die haben halt dann keine, also du bekommst halt kein Geld mehr, dann entziehst du halt deine Arbeitskraft. Und das war eine, also das ist einfach eine logische Reaktion erstmal. Aber natürlich können solche Kämpfe dann starke bewusstseinsbildende Auswirkungen haben. Und das hängt aber, genau, und das finde ich, hängt dann halt stark davon ab, ob man dafür Unterstützung erfährt, ob man damit erfolgreich ist, also ne, wie sich so ein Kampf dann entwickelt. Und ob sich dann die Forderung nach einem ausstehenden Lohn auch in was Größeres weiterentwickelt oder ob es halt dann da stehen bleibt. Und wenn man dann den Lohn hat, dann ist auch gut sozusagen. Und auch das würde ich auch wieder sagen, ist erstmal nicht so spezifisch migrantisch, dass Kämpfe entstehen, wenn es irgendwie unmittelbare Probleme gibt. Das ist irgendwie relativ, ja, relativ normal.
Ja.
Aber was ich finde, spezifisch migrantisch daran zeigt, sind die Kampfformen. Also, dass sowohl in Grevenhausen als auch in Düsseldorf, also ne, die, da wurde wild gestreikt, in beiden Fällen wurden auch in den Hungerstreik getreten. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal irgendein deutscher Arbeiter für einen Arbeitskampf in den Hungerstreik getreten ist. Also es ist eine extreme Reaktion, weil es auch extreme Arbeitsbedingungen sind, weil die Leute auch keine andere Möglichkeit sehen, als so zu reagieren. Und ich finde, das macht eben dann auch die Schwachstellen der Gewerkschaften hier aus. Also zu sehen, dass die Gewerkschaften mit solchen Leuten halt auch nichts zu bieten haben, weil sie eben vor allem im nationalen Rahmen agieren. Und weil sie Leuten, vor allem EU-Migrantinnen, halt nicht viel anzubieten haben. Und auch in Fällen von so wilden Streiks, die ja einfach durch das unser restriktives Streikrecht nicht legal sind, auch mit der Unterstützung dessen irgendwie schwer tun. Und ich finde, bei Gorillas wiederum hat man gesehen, wie sich dann so ein ursprünglich schon an den Arbeitsbedingungen entzündeter Streik sich aber jetzt ausweitet, ne? Also ich weiß nicht, ob das dieses ganze Gorilla Workers Council oder sowas macht, aber vor allem diese eine Person, die da sehr prominent dabei war, kämpft ja jetzt auch weiter für eine Ausweitung des Streikrechts, also dass wilder Streik auch legalisiert wird.
Ja.
Und ich finde, da zeigt sich dann halt, wie das sich auch in was Größeres entwickeln kann. Aber da muss man auch wieder gucken, okay, da sind auch unterschiedliche Bedingungen und da auch wieder die außerbetrieblichen Faktoren mit bedenken, weil das waren halt vor allem schon politisierte junge Leute, teilweise mit gewerkschaftlichem Hintergrund, ne, also die in ihren Herkunftsländern schon Erfahrungen mit Gewerkschaften gemacht haben, dann ist das natürlich auch, dann gehen die auch anders in so einem Arbeitskampf.
Ja. Dann letzte Frage, weil wir jetzt auch zeitlich zum Ende kommen müssen. Dein Artikel liefert ja jetzt kein fertiges Forschungsprogramm, sondern du diskutierst ein paar Punkte, wie man die Frage nach Migration, Rassismus, Bewusstsein von Lohnabhängigen zusammenbringen müsste. Und du appellierst natürlich, das Versäumnis, von dem wir jetzt am Anfang geredet haben, auch aufzuholen und sozusagen aus der Welt zu schaffen. Was wären ganz grob zusammengefasst aus deiner Sicht die wichtigsten Schritte, um das jetzt zu tun, zukünftig?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich das so genau beantworten könnte, dann hätte ich das auch so genau geschrieben. Ich glaube, ein wichtiger erster Schritt wäre, also gerade wenn du sagst, okay, das Verhältnis Migration, Rassismus und lohnabhängigen Bewusstsein, wäre sich dafür einzusetzen, dass eben Rassismus nicht nur als kulturell vermittelt wirkt, sondern eben auch ökonomisch verankert ist, sich entsprechend die Arbeitswelt anzugucken. Und da halt zu gucken, okay, was gibt's eigentlich schon zum Verhältnis von Klasse und Migration, auch an Literatur aus den 70ern, was ist brauchbar vielleicht noch für die Umstände heute. Und da würde ich sagen, kann man schon auch dann zurückgreifen auf so Werke aus der kritischen Migrationsforschung. Also ne, sich aus, also klassenanalytisch sich das anzugucken und dann aber dann auch aus der Migrationsforschung mehr diese subjektive Seite versuchen mit einzufangen. Genau, aber also wie sich konkret dann das Verhältnis von Migration und Kapitalismus auch bearbeitet wird von den migrantischen Beschäftigten, ich glaube, da geht kein Weg an empirischer Forschung vorbei. Also das heißt, mit den Leuten sprechen und da kann man, glaube ich, unterschiedliche Ansatzpunkte für finden. Also einer wäre halt, sich konkret Kämpfe anzugucken, zu gucken, okay, wo funktioniert es nicht, was klappt nicht. Mein Ansatz fokussiert eher innerhalb dieses Themas auf so Prozesse von Fragmentierung und Vereinheitlichung. Also mein Ansatzpunkt wäre, sich anzugucken, wie funktionieren so multiethnische Belegschaften? Also wie kommt es da zu Fragmentierungen entlang von Herkunft und Staatsangehörigkeit? Wie wird das dann verarbeitet und wie wird das vielleicht dann auch überwunden in betrieblichen Kämpfen, aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene? Ja.
Okay, alles klar. Ja, vielen Dank. Ich gebe jetzt über
Danke
an
dir.
Anton und Andres und wir sehen uns später nochmal in der kollektiven Diskussion wieder.
Bis gleich.
Oh, es tut mir leid, ich war mal wieder stumm geschaltet. Der Klassiker, der nicht fehlen kann. Okay. Ja, vielen Dank, John. Es freut mich sehr, dass ich Andres Musacchio hier begrüßen kann. Er ist ja Professor Dr. Andres Musacchio, hat eine lange Karriere in der Wissenschaft hinter sich oder ja, da arbeitet er ja gerade noch im Wissenschaftsbetrieb. Und ich ja, nenne, glaube ich, mal die wichtigsten Stationen, weil der ganze Lebenslauf den Rahmen hier ein bisschen sprengen würde. Ja, unter anderem ist er eben Studienleiter an der Evangelischen Akademie in Bad Boll, auch Diplom-Volkswirt und Doktor der Sozialwissenschaften sowie Professor für argentinische und Weltwirtschaftsgeschichte an der UBA, an der Universität in Buenos Aires, Forscher des CONICET und auch Gastprofessor an vielen verschiedenen Universitäten. Genau. Ja, hallo, herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag, guten Abend, je nachdem, wo man sitzt. Ich sitze gerade in Buenos Aires und für mich ist es kurz nach 5.
Ja, hier ist es schon ein bisschen später, aber du hast dich beeilt, um hier live dabei sein zu können, weil du warst auf einer Demonstration. Nämlich, ja, der 24. März ist ja ein ganz besonderer Tag in Argentinien. Könntest du uns da mal ganz kurz erzählen, was da so passiert ist vor vielen Jahrzehnten?
Genau, vor genau 48 Jahren begann an dem Tag die Militärdiktatur, die sich 7 Jahre lang entfaltete und dabei unter anderem zusammen mit einer wirtschaftlichen Katastrophe auch 30.000 Menschen verschwinden ließ. Und genau heute war es besonders wichtig, die Demo, weil man davon ausgeht, dass die Regierung eine Amnestie für die damaligen Folterer und Mörder plant. Es war auch ein Gerücht und die neue Regierung arbeitet auch sehr symbolisch, deswegen konnte man das als wahrnehmen, dass sie genau heute diese Amnestie bekannt geben würden. Die Demonstration war massiv und es gibt ein kleines Video, das man gleich vielleicht zeigen kann.
Warte, das blende ich mal direkt ein.
Ja. Ja,
Ja.
das war halb. Also man konnte gerade das Video nicht sehen, aber das Audio, im Audio konnte man hören, einer der Hauptlieder der Demo, nämlich wie bei den Nazis damals, wo ihr euch versteckt, werden wir euch auch suchen. Das bezieht sich auf die Mörder und Folterer der Diktatur.
Ja, also die aktuelle Regierung ist ja die Regierung von Javier Milei, einem, ja, man könnte sagen, Verharmloser oder Verneiner, also Negationisten, der Relativierer der Militärdiktaturen in Argentinien, die ja schon auch ein neoliberales Kapitel in der Geschichte eingeläutet haben, ja, neben den 30.000 verschwundenen Linken und auch anderen Arbeitern. Ja, wie kam es denn zu Javier Milei? Was ist das für ein Politiker?
Ja, das ist eine relativ seltsame Geschichte, inzwischen aber oft immer wieder zu sehen, überall. Der wurde als Showman in Fernsehsendungen bekannt. Der hat sich über die Politik Argentiniens beklagt und über die Wirtschaft. Er hat allen angeflucht, er hat sehr aggressiv agiert und er war natürlich ein Unbekannter und das hat gut gepasst in einem Moment, wo man ziemlich viel Wut vor der politischen Klasse sozusagen hatte. Der war aber nicht ein No-Name, wenn man sich ein bisschen in seinem Lebenslauf schaut. Außerdem, dass er Berater war von einer der Hauptfernsehsender und insofern auch als Fernsehprodukt zu erkennen ist. Der Besitzer des Senders ist aber auch der Besitzer, also der die Flughäfen in ganz Argentinien betreibt und der unter anderem jetzt das Projekt hat, die argentinische Luftlinie billig zu kaufen. Das war ein wichtiger Kapitel. Ein weiterer Kapitel war, der war auch Berater im Parlament von einem Senator, der früher Gouverneur von Tucumán war, Antonio Bussi, und der davor in Zeiten der Militärdiktatur, der war ein General und der hat den Kampf gegen den Terrorismus im Norden Argentiniens geführt. Das heißt, der selbst war einer der Hauptmörderer und Folterer, die es überhaupt gab. Also eine der vier wichtigsten Personen der Militärdiktatur und zwar auch aktiv beteiligt an der Massaker im Norden. Wo nicht nur, es gab auch kleine terroristische Gruppen, es wurde aber massiv gegen Arbeiter gehandelt und vor allem gegen Betriebsräte, gegen Politiker, nicht nur aus der linken Szene, sondern auch aus der Zentrumsszene. Also es war nicht ein Kampf, wie man jetzt nochmal wieder aufmachen will, ein Kampf gegen den Terrorismus und deswegen war das ein Krieg. Es war kein Krieg. Wenn überhaupt, waren die Terroristen schon kurz vor der Diktatur besiegt worden. Insofern war das eine politische und wirtschaftliche Säuberung, was man da durchgeführt hat. Gut, aber Milei, der ist auch ein Volkswirt, kommt aus einer privaten Uni, der war auch Azubi in der Zentralbank und man hat neulich erfahren, warum er so eine Wut gegen die Zentralbank hat. Er hat ihn während des Wahlkampfs gerufen, die Zentralbank zu sprengen. Klar, der war Azubi dort und wurde rausgeschmissen aus psychologischen Gründen. Das wurde in der Debatte der Kandidaten plötzlich festgestellt. Und das ist vielleicht sein Markenzeichen. Er hat deutliche psychische Probleme. Zu denken, dass er dadurch gut zur Bevölkerung kam und das ist eine Vereinfachung. Ich werde vielleicht mit dem Mikrofon wechseln, weil meine Stimme nicht so richtig zu hören ist. Hört man mich?
Jetzt hört man dich gerade nicht mehr. Bis gerade hat man dich gehört, aber am Ende leider mit viel Rauschen. Es gibt...
Jetzt kann
genau, falls du das Mikrofon... Ja, genau, jetzt geht's wieder.
Gut, jetzt habe ich ein neues Mikrofon dabei und die Einstellung betätigt. Also insofern sagte ich, zu denken, dass er gewählt wurde, weil er in seiner Verrücktheit gut zur Bevölkerung ankam, die unter der letzten Regierung leidete, ist eine Vereinfachung. Der wurde auch ordentlich unterstützt von der Presse, von den konservativen Gruppen und ich würde sagen, auch von der letzten Regierung in dem Versuch, dadurch Wind aus den Segeln von dem alten konservativen Präsidenten Macri wegzunehmen.
Ja, kannst du uns noch etwas über die wirtschaftliche Ausgangslage erzählen? Die hat ja sicherlich eine zentrale Rolle gespielt dafür, dass Milei so schnell aufsteigen konnte, oder?
Ja, das war eine relativ komplizierte Lage. Ich glaube, da gibt es zwei, drei Sachen zu differenzieren. Zum einen die konjunkturellen Fragen. Argentinien litt damals unter einer sehr hohen Inflation, 140% jährlich. Inzwischen, mit nach 3 Monaten der neuen Regierung, ist das auf über 300% gestiegen. Also es hat sich verdoppelt, trotz neoliberaler Maßnahmen. Und man kann auch eine langfristige Stagnation feststellen. Die Verschuldung stieg rasant zwischen 2015 und 2019 während der Regierung des konservativen Präsidenten Macri. Das wurde hauptsächlich benutzt für Kapitalflucht. Insofern blieb kein Cent im Land, sondern es kam rein und wieder raus. Das war der größte Kredit aller Zeiten des Währungsfonds. Nicht für Argentinien, sondern allgemein der ganzen Geschichte des Währungsfonds. War sehr weit über das, was Argentinien hätte kriegen dürfen, laut eigenen Gesetzen vom Währungsfonds. Eine langfristige Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse war auch sichtbar. Eine Primarisierung der Exporte. Was man aber nicht behaupten kann, ist, dass die Arbeitslosigkeit hoch war. Die Arbeitslosigkeit hatte sich in den letzten 4 Jahren davor halbiert, von etwa 10% auf 5%. Also das war gerade kein Problem. Die Industrie hat sich auch leichter erholt. Es gab aber, würde ich sagen, die 10 Plagen, die Argentinien in den letzten 4 Jahren erlebt hat, die so eine katastrophale Konjunktur bildeten. Zuerst die Pandemie, sofort danach der Krieg in der Ukraine. Die Preise stiegen nochmal ordentlich und Argentinien exportiert Lebensmittel und Energie, genau die 2 Branchen, wo die Preise ordentlich gestiegen hatten. Das übersetzt sich dann sofort in den internen Preisen und da haben wir eine der Ursachen, nicht die einzige, aber eine der Ursachen der Inflation. Und genau als das gemeistert wurde, kam die größte Dürre aller Zeiten in Argentinien. Letztes Jahr ging etwa 30% der Exporte verloren durch diese Dürre. Im Rahmen einer Devisenkrise verursacht von der 4. Plage die Verschuldung. Und diese Konstellation war Teil für die Regierung.
Ich meine, bei Argentinien ist ja die Problematik, wie in vielen lateinamerikanischen Ländern, historisch gegeben von entweder Inflation oder Probleme der Refinanzierung der Schulden. Aber Andreas, vielleicht kannst du nochmal versuchen, dein Mikrofon zu ändern, weil das ein bisschen rauscht. Unter Einstellungen rechts in der Aufnahmesoftware, wenn du da auf Einstellungen klickst und dann auf Audio, kannst du den Audio-Input auswählen, weil die Stimme ist echt ein bisschen ist schwierig zu verstehen, wegen der Soundqualität gerade. Wie hört man sich jetzt? Hallo?
Hallo, jetzt hört man mich überhaupt nicht?
Ja, doch, man hört es, aber es ist leider sehr, sehr rauschend. Aber
ja, dann versuchen wir nochmal eine weitere Einstellung jetzt.
Ja.
Oder aber dann wäre die 4. Möglichkeit. Jetzt?
Ja, jetzt ist es endlich viel besser.
Gut, dann bleiben wir bei dem Mikrofon.
Genau, jetzt ist es gut. Davor hat es ganz schlimm gerauscht. Jetzt hören wir dich endlich ganz gut. Genau. Also nochmal, es gibt ja dann dieses Dilemmata, konjunkturell oder durch solche Ausnahmefälle, halt vor dem Argentinien steht. Entweder es wird eine extreme hohe Inflation auslösen, weil die Mittelschicht Dollar in Bargeld kauft, weil die Inflation schlimmer wird, weil es Kapitalflucht gibt, weil die eigene Währung als nicht so sicher gibt, weil es wenig Vertrauen in die eigene Produktivität gibt wegen diesen konjunkturellen Krisen, wenn es zu einer Dürre kommt oder ja andere Krisen, die halt passieren, wenn man in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit unterlegen ist. Das einerseits, andererseits sind dann diese riesigen Schulden, die bei niedrigem Vertrauen in die eigene nationale Ökonomie und das Steueraufkommen halt irgendwie refinanziert werden müssen. Und wenn dann die Konjunkturaussage schlecht ist, dann ist das natürlich so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung mit der Inflation oder mit der Staatsschuldenkrise, die halt zyklisch immer wieder kommt.
Ja, und in dem Prozess, und ich glaube, das war das Hauptscheitern der letzten Regierung, war zum einen keine ordentliche Devisenkontrolle einzuführen aus Schwäche. Immer wurde die Regierung, also jedes Mal, wenn die Regierung versucht hat, hart zu werden und so ziemlich harte Maßnahmen zu treffen, die nötig aber waren, gab es Widerstand von den Eliten. Und anstatt den Kampf nach vorne zu führen, hat die Regierung immer wieder einen Rückzieher gemacht. Und diese Schwäche, die Regierung von vorne reingezeigt hat, führte dazu, dass sich die Lage immer wieder verkomplizierte. Unter anderem hat aber auch die Inflation eine zweite Achse, die wichtig ist, nämlich dadurch wird der Verteilungskampf geführt. Und jedes Mal, wenn Löhne erhöht wurden, sind die sofort auf Preise übertragen worden, meistens oft auch über die Lohnerhöhungen durch, sodass die Inflationsrate immer und immer wieder die Lohnerhöhungen überstieg und dadurch letztendlich eine regressive Einkommensumverteilung verursachten. Und genau da kann man das zweite Scheitern der Regierung sehen, der vorigen Regierung sehen und eine wachsende einen wachsenden Unwillen gegen die Regierung. Die dritte Ebene war wahrscheinlich auch die Prekarisierung der Arbeit. Und da treffen wir eine der Wählergruppen von Milei, nämlich die prekarisierten Arbeiter, die für Gleichheit der Rechte sorgten. Ja. Ich versuche nochmal mein Ton zu verändern.
Ja.
Ist das jetzt besser? Ich wechsle von.
Es kriselt wie Argentinien.
Ja.
ja. Aber wir arbeiten mit dem Ton, den wir haben, dann ist das halt so.
Gut. Wie gesagt, da kommen wir zu einer der wichtigsten oder eine wichtige Gruppe, die Milei gewählt hat. Prekarisierte Arbeiter, die für gleiche Rechte plädiert. Und mit gleicher Rechte wurde verstanden, dass man bei den nicht prekarisierten Arbeitern Rechte abschafft, um alle gleich zu sein. Das war ein komischer Kampf, aber so wurde das immer und immer wieder Kommunisten kommuniziert. Und natürlich, da haben die Medien auch sehr stark dafür gesorgt, dass man das als normal sieht. Warum haben einige weniger Rechte als die anderen? Wenn, dann sollten alle keine Rechte haben. Und dann wurde dadurch normalisiert, dass ein Kandidat das Versprechen hielt, die Rechte der Arbeiter abzuschaffen.
Ja, Javier Milei hat ja direkt ganz schnell losgelegt und unglaublich riesige Mengen an Gesetzesvorhaben durch das Parlament durchpeitschen wollen. Wie war denn seine bisherige Amtszeit?
Ja, ein Freund aus Deutschland sagte mir, wenn du in Argentinien 2 Tage lang nicht die Zeitung liest, hast du den Eindruck, du hast so viel verpasst, dass du nichts mehr verstehst. Und wenn du aber die Zeitung 5 Jahre später aufmachst, dann sieht es so aus, als wärst du genau in dem Punkt, wo du 5 Jahre davor die Zeitung zugemacht hattest. Ich habe mir eine Liste schnell gemacht und die ist richtig lang. In 3 Monaten ist so viel passiert, angefangen vom ersten Gesetz, nicht dieser bekannte Dringlichkeitsdekret, sondern ein Repressionsprotokoll, mit dem man die Proteste vermeiden wollte, mit solchen komischen Sachen, wie man darf nicht auf Straßen demonstrieren, nur auf Bürgersteige. Und die, die Rechte der Regierung zu reprimieren, waren sehr stark verbreitet. Die Polizei hat mehr Rechte gekriegt und. Sofort danach kam die Abwertung, eine Abwertung von etwa 120% der nationalen Währung. Das heißt, der Dollarpreis wurde verdoppelt, aber dabei verdoppeln sich auch die Preise der Energie, die Preise der Lebensmittel, die Preise der allgemeinen Preise. Das heißt, die Inflation hat sich plötzlich verdoppelt und dabei sind aber die Löhne stehen geblieben. Das heißt, es gab eine dramatische Einkommensumverteilung nach oben, wo praktisch 20-30% der Bevölkerung durch diese einzige Maßnahme in die Armut getrieben wurde. Und dann fing an, die neue Gesetzerei zu erst mit einem Dringlichkeitsgesetz, wodurch die Regierung 350 alte Normen, also existierende Normen, verändert hat, unter anderem alle Normen, die den Arbeitsmarkt regelten. Das heißt, es wurde per Dekret eine Liberalisierung des Arbeitsmarkts praktiziert, eine Liberalisierung der Versorgung. Also bis dahin mussten zum Beispiel die Fleischproduzenten, die Metzger, die Mehlproduzenten, die Lebensmittelproduzenten allgemein zuerst eine Quote zu niedrigen Preisen, die aber eine gute Profitrate ermöglichten. Also wir reden nicht von unter dem Wert zu verkaufen, sondern aber die hatten eine Pflicht, die internen Bedürfnissen für die internen Bedürfnisse zu niedrigeren Preisen als die internationalen Preisen zu sorgen. Das wurde alles aufgehoben und insofern sind die Lebensmittel über diese Abwertung hinübergegangen. Der Mietmarkt wurde komplett liberalisiert. Jetzt dürfen die Vermieter die Preise so hoch, wie sie wollen, fixieren, in der Währung, in der sie wollen, in den Fristen, die sie wollen. Wenn sie nur 3 Monate mir die Wohnung zur Verfügung stellen, dann ist es halt so, die haben Recht, weil sie die Besitzer sind, im Rahmen einer Entfaltung von Plattformen, die für Touristen vermieten. Und das kennt man auch in Deutschland oder in ganz Europa, wie das so das funktioniert. Das heißt, dadurch ist auch die Obdachlosigkeit ordentlich gestiegen von Leuten, die nicht mehr Miete zahlen können, auch wenn sie normale Verdiener sind. Also wir reden hier jetzt nicht von Geringverdienern in Probleme oder Arbeitslosen, sondern tatsächlich um Normalverdienenden. Ich sehe dich zucken und gehe davon aus, dass mein Ton sehr schlecht ist gerade. Kann es sein?
Ja, ist nicht so gut. Vielleicht könntest du zur Abschlussdiskussion nochmal versuchen, dich mit einem anderen Endgerät, einem Smartphone oder so, zu verbinden, damit der Sound dann besser wird. Aber ja, ich wollte dich auch nicht unterbrechen, weil wir ja live sind. Was ich mich dann so ein bisschen frage, was ist denn die Motivation von, oder nein, wir waren jetzt erstmal beim Ablauf. Also wie ging das dann weiter, der ganze Machtkampf? Also Milei hat ganz, ganz viele ganz starke neoliberale Reformen vorgestellt. Gesetzesvorhaben, die vermutlich die argentinische Verfassung sozusagen da am Limit waren. Was ist dann passiert? Was waren Reaktionen von der Justiz als Gewalt, aber auch der Gewerkschaften darauf?
Genau, also noch zusätzlich zu dem, was ich gesagt habe, danach hat er nochmal weitere 700 Gesetze durch ein Gesetz ändern wollen. Man weiß nicht so ganz genau, was alles drinnen steckt, weil jeder Artikel sagt, das Gesetz Nummer so und so viel wird abgeschafft und dann muss man in dem Gesetz reingucken, worum ging es. Wir haben mit Freunden auch gewisse Artikel nachgeprüft und bei jedem Artikel Artikel konnte man im Hintergrund einen Großkonzern finden. Wir haben die Artikel, das hatten wir schon mal mit dem Abkommen zwischen der EU und Mercosur gemacht. Man konnte Artikel identifizieren, die mit dem mit gewissen Konzernen verbunden waren. Stromkonzerne, Gaskonzerne, Lebensmittelkonzerne, mit Mietplattformen und Fluglinien, Medizin. In dem Zusammenhang wurde dieses Gesetzentwurf im Parlament abgelehnt. Das Dringlichkeitsdekret wurde im Senat nicht genehmigt, aber da bei den Deputierten noch nicht abgelehnt wurde, gilt es noch. Und insofern sind viele Maßnahmen dann durchgekommen, außer diejenige, die Justiz gestoppt hat. Unter anderem die Arbeitsmarktreform, die wurde gestoppt. Aber zum Beispiel in den Mietmarkt, in den Vermietungsmarkt oder in den Wohnungsmarkt ist nichts passiert und deswegen ist die Wohnungskrise gerade sehr stark. Und das hat natürlich auch zu massiven Protesten geführt, ein Generalstreik. Ich bin am Donnerstag angekommen, wir hatten am Freitag eine Demo von den Wissenschaftlern und Uni-Dozenten, weil das Haushalt wurde verlängert. Das Haushalt vom Jahre 2023 wurde verlängert, so wie es im November 2022 verabschiedet wurde. Zwischendurch gab es natürlich 200% Inflation, Lohnerhöhungen von 150% oder sowas. Und jetzt reicht das Haushalt nur bis Mai oder Juni. Und ab dann weiß man nicht. Inzwischen werden
Winden. Also das ist so eine Art, man kann sagen, so eine Art Verlängerung des Arbeitstages oder ein Reallohnverlust von 50%. Also
ja, sowas wie nur konzentriert auf die erste Hälfte des Jahres mit der Idee in der zweiten Hälfte. Ich weiß nicht, arbeiten die Leute da umsonst? Das weiß man nicht. Jedenfalls gab es heute diese Riesendemonstration, da am Freitag parallel zur Demo der Wissenschaftler und der Staatsarbeiter etwa 3000 Menschen im Staat entlassen wurden. Gibt es auch noch eine weitere Demo am Montag. Am Dienstag gibt es Streik bei den Staatsarbeitern und es wird immer und immer stärker der Widerstand. Inzwischen ist auch der Konsum massiv zurückgegangen. In 3 Monaten ist der Konsum so um etwa 15% zurückgegangen und noch sind die Preiserhöhungen bei den Dienstleistungen nicht eingetroffen. Das passiert jetzt zwischen April und Mai. Das heißt, für viele Branchen ist das letztendlich auch eine Katastrophe und das merkt man schon im Handel. Gewisse Großkonzerne haben auch die Produktion schon gestoppt, unter anderem das Hauptstahlkonzern, einer der Hauptunterstützer der Regierung, immer noch, weil sie davor ausgehen, dass sie das Erdölkonzern in der kommenden Privatisierung ersteigern dürfen. Aber langsam entwickelt sich daraus eine politische Krise. Die Vizepräsidentin hat dann Donnerstag zum ersten Mal ein Interview gegeben, wo sie sich sehr kritisch geäußert hat. Und die ist auch ein Kader der rechten Bewegung. Wenn sie schon sehr kritisch auftritt, dann lässt man da eine politische Krise deutlich ahnen. Und wie gesagt, Milei sagt, ganz am Anfang ist nicht ein No-Name, gehört aber nicht zur politischen Elite. Und insofern hat er auch eine schwache Unterstützung. Das wäre die ideale Person, von der man schnell loswerden könnte. Insofern ist da die politische Krise nicht zu missachten gerade.
Ja, das ist sicher sehr interessant. Wir haben ja in der Z bei der jetzigen Ausgabe das Überthema Lohnabhängigenbewusstsein, von dem her noch eine letzte Frage zu der Thematik, dann, bis ich dann an John übergebe und wir dann die allgemeine Abschlussrunde machen. Was für ein Bewusstsein gibt es denn in Argentinien? Ich sag mal, einerseits bei den prekarisierten Milei-Wählern und andererseits bei denjenigen, die jetzt eben gegen Mileis Reformen demonstrieren. Wie würdest du das so grob beurteilen? Was sind ja deine Beobachtungen von Gesprächen mit Leuten vor Ort?
Also da sollte man zwei, drei unterschiedliche Aspekte nennen. Zum einen die prekarisierte Gruppe, die Milei gewählt hat, das ist, glaube ich, ein allgemeines Phänomen. Es sind solo Selbstständige oder Scheinselbstständige, die wenig Bezug zu kollektiven Bewegungen haben, die auch davon ausgehen, dass sie weder Rechte bekommen werden, noch noch sich anschließen könnten an alten Bewegungen. Insofern, da gibt es kein Bewusstsein. Die zweite Ebene ist die normale Gewerkschaften, die sind die normale Gewerkschaften, die sehr stark auch politisch orientiert sind. Es gibt auch noch eine langfristige, würde ich sagen, gewerkschaftliche Elite, die schon lange nicht mehr richtig die Rechte der Arbeiter vertreten. Und insofern gibt es da ein deutlicher Widerspruch zwischen diesen Eliten und, oder Gegensatz zumindest zwischen diesen Eliten und die Arbeiter. Und ob sich daraus neue Bewegungen entwickeln. Ich glaube, die Lage wird gerade so kritisch, dass auch bei alten verbürgerlichten Gewerkschaften, würde ich sie nennen, langsam ein bisschen juckt, sich in Bewegung zu setzen. Über Jahre haben sie angekündigt, wenn das weiter so geht, dann können wir uns überlegen, ob wir einen Termin finden, um zu diskutieren, ob wir irgendwann einen Streik machen müssten. Inzwischen läuft das so schnell, dass sie den 15 Jahre lang verschobenen Streik endlich mal auf die Beine bringen würden. Insofern glaube ich, da passiert gerade was. Und Argentinien hat eine sehr, sehr lange Tradition in gewerkschaftlichen Kämpfen, die auch wieder zu beleben ist. Wir reden von 150 Jahre Tradition schon. 1880 gab es die ersten Gewerkschaften und diese Tradition sollte man nochmal in Gang setzen, sozusagen.
Da bin ich sehr gespannt, was nach mehreren Jahrzehnten Peronismus oder Militärdiktaturen davon übrig ist. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, bei meinen Gesprächen in Argentinien mit Leuten dort, die auch so prekarisiert in der Plattformökonomie und so gearbeitet haben, dass da dieser Übergang von meinen Interessen als Solo-Selbstständiger ja halt dem Erfolg des Konzerns Ubers oder auch des nationalen Standortverwalter des Kapitals, eben Argentinien im Weltmarkt, so unterzuordnen und da kein bisschen für irgendwas zu kämpfen, sondern halt nur individuell irgendwie sein Stückchen Beute abzubekommen. Das war mehr so halt mein Eindruck, dass das so das Vorherrschende ist und dass ansonsten halt bandenmäßig jeder sein, ja, seine Krümel vom Kuchen abbekommen will. Es gibt immer Ausnahmen und
Ja,
so
aber
sicher
das.
einige, die ihre Illusionen hatten, werden jetzt auch enttäuscht werden, weil es halt nicht direkt schön wurde, sondern schon auch schlimmer wird. Aber ich bin da so ein bisschen pessimistisch.
Ja, ich glaube, da gibt es eine langfristige Predigt und die Rolle der Presse ist dann nicht zu niedrig zu schätzen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die keine Rechte benötigt, sondern individuelle Arbeit. Und je stärker du arbeitest, je stärker du dich selbst ausbeutest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht ein bisschen Erfolg hast. Und dass es soziale Bewegungen, eine Gesellschaft hinter dir gibt, die auch kollektive Rechte betreibt, das ist eben ein bisschen verschwommen im Laufe der letzten 2 Dekaden.
Okay, wunderbar. Dann hole ich John und Mareike rein. Andres, ich weiß nicht, ob du so verbunden bleibst oder ob du es nochmal versuchen möchtest, dich neu zu verbinden.
Ich versuche das gleich mit meinem Handy.
Perfekt.
Ja, ich finde, die Frage, die nahe liegt oder die mir jetzt auch zumindest auf den Lippen lag, um ein bisschen das Thema hier so zusammenzubinden, die hast du eigentlich gerade schon ganz gut gestellt, Anton. Also die liegt ja jetzt am argentinischen Beispiel auch, finde ich, ziemlich auf der Hand. Also nach den, was macht diese ganze Situation jetzt mit den Lohnabhängigen und wie kann das eigentlich sein, dass ein relevanter Teil der Bevölkerung so diametral eigentlich oder so direkt gegen die eigenen Interessen stimmt. Was ich mich jetzt so ein bisschen, jetzt ist Andres leider weg, aber ich stelle die Frage vielleicht trotzdem und kann sie ja dann wiederholen, wenn er, Andres ist wieder da.
Ich glaube, ihr müsst mich nur anschließen.
Ja, also du warst zu hören gerade, nicht unbedingt besser als davor, aber
weil ich gerade im Computer spreche. Ja, aber auf Handy bin ich auch nur.
Ah, perfekt, dann füge ich dich am Handy hinzu.
Und dann genau.
Okay, das ist das Problem jetzt mit dem Sound. Er müsste noch kurz den Sound ausmachen, damit sonst gibt es ein Echo. Ich nehme ihn kurz raus. Dann müsste er wahrscheinlich den Sound vom Computer desaktivieren. Und dann machen wir kurz einen Test. Hallo?
Hallo?
Okay, dann.
Könnt ihr mich hören?
Ja. Klappt es hoffentlich ohne Echo. Wunderbar.
Ja,
jetzt sehr gerne gut. Die Frage.
Also ich finde, was ich mich jetzt gerade bei den letzten Sachen, die Andres gesagt hat, nochmal gefragt habe und bei dem, was Anton auch aufgerufen hat, was eine ziemlich sehr grundsätzliche Frage ist, aber die in beiden Feldern, über die wir jetzt bei euren Beiträgen, also Mareike und Andres, geredet haben, in beiden ist das irgendwie relevant. Aber es ist eine sehr grundsätzliche Frage von lohnabhängigem Bewusstsein und auch von Klassenformierung und Klassenbewusstsein, nämlich wie werden dann eigentlich aus Einzelinteressen, also die zum Beispiel einzelne lohnabhängigen Gruppen vertreten, egal ob die jetzt in Argentinien sind oder ob das Arbeitsmigranten in Deutschland sind oder einheimische Lohnabhängige in der BRD, wie werden aus Einzelinteressen kollektive Interessen? Also wie wird aus dem einzelnen Interesse auch ein gemeinsames und was sind die Umstände, die dazu führen, dass ein gemeinsames Interesse und eine gemeinsame Lage auch erkannt wird. Das ist natürlich eine, so jetzt auch in der marxistischen Debatte und Theorie, eine sehr große Frage, aber die scheint in beiden Fällen ja nun ziemlich auf der Hand zu liegen und auch sehr wichtig zu sein. Also in Argentinien, wenn es darum geht, kollektiven Widerstand jetzt zu organisieren und verschiedene Gruppen, die unterschiedlich betroffen sind von dem Kahlschlag, der jetzt droht, zusammenzubringen und jetzt in deinem Fall, Mareike, natürlich auch was gemeinsame Interessen von migrantischen und autochthonen, also deutsch-deutschen Lohnabhängigen betrifft. Also ich weiß nicht, ob euch so spontan zu der Frage was einfällt, aber das ist natürlich die Frage, die da, finde ich, im Raum steht.
Ja, genau. Also ich würde sagen, die klassische Antwort darauf ist ja die verbindende Kampferfahrung. Ne? Also wenn irgendwie Menschen sich zusammenschließen in Form von Streiks oder sonst irgendwas und darin erkennen, irgendwie ein gemeinsames Interesse zu haben, dass das auch einen politisierenden Effekt haben kann und auch dazu führen kann, auch über den betrieblichen Kontext hinaus sich solidarisch zu anderen Menschen mit anderen Partikularinteressen oder sowas zu verhalten. Genau, ich glaube, das wäre dann eine empirische Frage, sich das mal anzugucken. Also zum Beispiel, was ist bei Ford schiefgelaufen, was ist bei Peerburg im Gegensatz dazu gut gelaufen, ne, wo es irgendwie funktioniert hat, dass migrantische Beschäftigte und deutsche Beschäftigte gemeinsam gekämpft haben, unabhängig davon, dass der Kampf ja dann nicht besonders erfolgreich war. Aber diese der Zusammenschluss oder die Verbindung hat erstmal funktioniert und woran lag das? Ich glaube, das muss man sich dann an den, also, oder das könnte man sich zumindest an den Kämpfen angucken.
Ja, ich glaube, das ist ein Teil der Sache. Ein weiterer Teil ist die langfristige politische Bildung, würde ich sagen. Wenn man die besondere Geschichte Argentiniens in den letzten mehreren Dekaden beobachtet, da kann man, glaube ich, als einer der Hauptmängel der Politik, der progressiven Bewegungen, eben das bezeichnen. Zu wenig politische Bildung, zu niedrige Bindung an der sozialen Bewegung, zu wenig Bildung von Kadern, die dann auch im politischen Feld kämpfen können. Und ich glaube, die Bildung von politischen Eliten und gewerkschaftlichen Eliten auch im progressiven Bereich ist ein Element, das auch immer wieder, glaube ich, überall vorkommt. Insofern gibt es, glaube ich, diese zwei Ebenen. Die Leute an den konkreten Kämpfen zu binden, bei grundlegenden Interessen, aber auch parallel eine politische und gewerkschaftliche Bildung zu verbreiten.
Was das betrifft, wenn ich dich jetzt vorhin gehört habe, Andres, dann müsste man ja aber eigentlich wieder ein bisschen pessimistischer werden, weil genau diese Bildungsinstitutionen werden doch jetzt angegriffen, massiv, oder?
Ja, schon, aber da muss man von der Basis an arbeiten. Und was sich auch in Argentinien in den letzten Jahren entwickelt hat, ist auch eine ziemlich starke Basisbewegung, die vor allem auf der wirtschaftlichen von Leute, die aus dem Arbeitsmarkt teilweise exkludiert waren und die sich aber immer wieder im kollektiven Zusammenarbeit irgendwie abgefunden haben. Und diese Richtung müsste man wahrscheinlich stärken. Und interessanterweise gibt es da einige Gruppierungen und einige Personen, die eine gewisse Veränderung vorschlagen und Anerkennung in den Gruppen haben. Ich denke an den Gegenkandidaten vom Hauptkandidaten der damaligen Regierung von Alberto Fernández. Ein Kandidat war Massa, aber sein Gegenkandidat intern war Grabois, der kommt aus der sozialen Bewegung und der bildet langsam auch eine sehr interessante Alternative, die sich stark differenziert und genau auf dieser Bildungsebene pocht und basiert. Wie stark das werden kann, in diesem Kontext wie heute, ist es schwer zu sagen. Vor allem, zum einen, wie du sagst, von oben nach unten, da kommt nur eine starke Blockade. Aber langsam entwickelt sich nicht nur eine Umverteilung nach oben, sondern auch eine steigende Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten auf 15-20% steigen. Und da guckt man sich nach Alternativen sicherlich. Und diese solidarische Wirtschaft, die sich da entwickelt, kann auch eine politische Alternative werden.
Ich denke, Mareike, was, wenn jetzt Andres sagt, es gibt Bildungseinrichtungen oder auch Bildung als, ich sage es jetzt mal in anderen Worten, als Andres das gesagt hat, aber als kollektiven, organisierten Prozess, da denke ich natürlich, was jetzt wiederum die Geschichte und auch die Organisationsgeschichte von migrantischen Lohnabhängigen in der Bundesrepublik angeht, denke ich dann natürlich auch an Vereine zur Selbstorganisation. Also von türkischen, italienischen, griechischen Arbeitern zum Beispiel. Wahrscheinlich müsste man die, oder vielleicht machst du das eh schon, oder andere tun das und ich weiß es einfach nicht, aber die spielen wahrscheinlich für die Ausprägung von sozialem und auch Klassenbewusstsein unter den Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten, die gekommen sind, spielen eine wichtige Rolle, um Bewusstsein kollektiv zu prägen und natürlich sich dann auch letztlich zusammen zu organisieren. Aber soweit ich da informiert bin, ich weiß nicht zugegebenermaßen unglaublich viel über die Organisationsgeschichte, jetzt zum Beispiel der Arbeitervereine oder so, waren das nicht unbedingt gewerkschaftsmäßige Vereine oder so, sondern viel auch tatsächlich Selbstorganisation und auch Bildung und auch Selbsthilfe jetzt in ganz anderen Fragen, die nicht unbedingt im engeren Sinne betrieblich sind oder so. Aber wahrscheinlich lohnt es sich, wenn man lohnabhängigen Bewusstsein von migrantischen Beschäftigten anguckt, zumindest historisch, das ist heute natürlich teils anders oder einfach teils auch noch nicht vorhanden, weil jetzt zum Beispiel was bulgarische und rumänische Arbeiterinnen und Arbeiter auf dem Bausektor oder in der Fleischindustrie betrifft, wüsste ich nicht, dass es diese Vereine als selbstorganisierte gibt. Aber wahrscheinlich müsste man sich diese Organisationsgeschichte auch nochmal angucken, weil die natürlich für die Bewusstseinsbildung eine ganz große Rolle spielen.
Ja, total. Auch gerade, also ich interessiere mich ja auch so für die Frage so ein bisschen, wie werden so verschiedene Identitätsangebote verarbeitet, ne? Also zwischen, also migrantische Beschäftigte zwischen irgendwie ihrem migrantischen Status und ihrem Arbeiterstatus, was führt irgendwie dazu, welche Situationen wie wahrzunehmen? Und ich habe gerade erst vor ein paar Tagen nochmal so einen Artikel gelesen über Kanaka-Tag, ne? Das ist ja einer der größten migrantischen, oder zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung für mich größten migrantischen Selbstorganisationen, die sich explizit als postidentitär sozusagen bezeichnen oder zumindest diese Identität halt nicht als Ausgangspunkt nehmen. Und ich finde, das passiert ja oft in so migrantischer Selbstorganisierung, dass es dann darum geht, okay, Migrantinnen organisieren sich miteinander, aber die sagen explizit, okay, ja, wir sind, also die meisten von uns haben irgendwie einen migrantischen Hintergrund, aber es geht nicht darum, es geht um die gemeinsamen Erfahrungen, die wir machen, die wir auch alle machen. Und das hat nicht nur mit unserem migrantischen Status zu tun. Genau, aber weil du sagst, dass das ja vor allem so außerhalb der Gewerkschaften oder sowas stattgefunden hat, würde ich schon nochmal sagen, dass die Gewerkschaften trotzdem ein wesentlicher Ort, Wirkungsort auch für migrantische Beschäftigte waren, ne? Also gerade jetzt nach der großen Streikwelle 73 hat das ja angefangen, vor allem bei der IG Metall, dass die wirklich auch sich bemüht haben, migrantische Beschäftigte stärker einzubinden. Und das ist, glaube ich, mittlerweile die größte migrantische, also vom Anteil der migrantischen Menschen, größte Organisation in Deutschland. Muss man natürlich dann gucken, wie das dann weiterhin, also wie dann damit umgegangen wird, ob das irgendwie, also ob da noch kritisch mit umgegangen wird oder ob das auch dann zu einer Repräsentationspolitik oder sowas verkommt. Aber ich denke schon, dass Gewerkschaften auch irgendwie überhaupt, wir hatten das vorhin kurz, hast du es angesprochen, der Ausschluss von politischen Wahlen jetzt so in Deutschland, dass natürlich die Gewerkschaft, wo man dann die Möglichkeit hat, sich zu Wahlen aufstellen zu lassen und auch selber zu wählen, gerade in einem Land, wo du eigentlich nicht wählen darfst und nicht gewählt werden kannst, dass das natürlich auch einen total politisierenden Effekt haben kann.
Ja.
Und sich da Menschen auch innerhalb der Gewerkschaften und darunter zusammenschließen. Und eben, ich wollte nur noch sagen.
Das waren.
Bitte. Ich würde noch sagen, als Arbeiterinnen sozusagen organisieren, ne? Und nicht in erster Linie als Migrantinnen. Schon als migrantische Arbeiterin, aber als Arbeiterin.
Ja, also diese Demokratieerfahrung, die in Gewerkschaften möglich war, die einem sonst in der Gesellschaft nicht zugestanden hat bisher, ist, glaube ich, für die Bewusstseinsgeschichte da auch gar nicht zu unterschätzen. Ja. Also Mitbestimmung als Möglichkeit, mitzubestimmen im Sinne des Wortes und aber sich einzubringen und irgendwas mitentscheiden zu können, was sonst in der Gesellschaft einem noch nicht zugestanden wird, ist, da spielen die Gewerkschaften eine ganz entscheidende Rolle, was die Geschichte von migrantischen Lohnabhängigen und Arbeiterinnen und Arbeitern in der Bundesrepublik betrifft. Anton.
Ja, ich würde gerne noch mal was Allgemeines zum lohnabhängigen Bewusstsein sagen, die Thematik jetzt das zweite Mal in der Z behandelt. Ich glaube, dass man so ein bisschen unterscheiden muss, einerseits zwischen dem Kampf um einen Lohn, bei dem ArbeitnehmerInnen versuchen, die maximalen Arbeitnehmerrechte für sich herauszuschlagen und auch möglichst einen hohen Anteil am Lohn bekommen. Also ein Stück weit, wenn man so ganz marxistisch sprechen möchte, die Ausbeutung zu reduzieren beziehungsweise ihren Stück vom Kuchen abzubekommen. Was ist die selbstwidersprüchliche Sache dabei? Es gibt den Trugschluss oder den, ja, wenn Leute eben erstmal antizipieren, und das tun viele Verhandlungsführer, dass ihre Firma wettbewerbsfähig sein muss, dass sie dann halt eben nicht als Klasse denken, sondern nur als Belegschaft dieses Standortes, dass sie dann eben nicht international an allen Standorten eines Konzerns um einen besseren Lohn kämpfen, sondern wenn überhaupt nur eben für ihren Standort. Warum? Weil man halt eben lohnabhängig beschäftigt ist, also abhängig von seinem Lohn ist, und dem wird das gesamte Bewusstsein untergeordnet. Und das ist das falsche Bewusstsein. Georg Lukács hat dazu vor Ewigkeiten ganz schlaue Sachen gesagt, glaube ich, so als Vorläufer der kritischen Theorie in Geschichte und Klassenbewusstsein. Und ja, mit dieser Problematik haben wir es jetzt wieder zu tun. Und ja, genauso, wenn ich jetzt an, weiß nicht, digitale Crowdworkers in Argentinien denken muss, oder an, ja, die jetzt diese linkssozialdemokratische, vergleichbar, also die Grabois jetzt innerhalb des argentinischen Peronismus, was ja auch eine Form des Klassenkompromisses ist. Dann glaube ich, hat man es mit einer Art von Illusion zu tun. Also was der Peronismus natürlich vorschlägt, ist ja eine Art, ja, wettbewerbsfähig zu werden. Diesem Zwang ist halt eben leider auch der Peronismus oder auch jede linke Regierung eines wirtschaftlich abhängigen Landes ausgesetzt, genauso wie ein Industriestaat. Und dementsprechend ist dann eben die Anbiederung an Nation und Kapital halt manchmal auch damit verbunden, dass wenn dieses Bewusstsein, nämlich das nationale Bewusstsein oder das kapitalistische Bewusstsein, eben die Abhängigkeit vom Lohn und Standort eben geprägt wird, dann ja, zündet halt so ein paar marxistische Grundkategorien, die zünden dann eben im Common Sense der Leute nicht so sehr. Und dann, ja, ist halt mal schnell die Schlussfolgerung vieler lohnabhängig Beschäftigten: jetzt müssen wir erstmal wieder unseren Kapitalstandort, unsere Nation auf Vordermann bekommen und alle ganz eng zusammenstehen, auch mit dem Chef. Und dann wird das schon wieder. Und ich glaube, damit hat man so ein bisschen in Argentinien jetzt gerade zu tun. Und ja, dementsprechend ist das natürlich ja dann Folge davon, dass eben Wörter wie Solidarität, die bei einer klassenkämpferischen Arbeiterbewegung vor 100 Jahren einen revolutionären Charakter haben, die werden dann halt in der Pandemie so ein bisschen sinnentleert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser Debatte eben, dass der wirtschaftliche Kampf um den besseren Lohn jetzt in einem Kampf, der nicht nur einen Klassenreflex fürs eigene Interesse einstehen heißt, sondern schon auch eine Bewusstseinswerdung über die eigene Knechtung, die eigene Ausbeutung als Arbeitnehmer in diesem System. Das wäre dann wirkliches lohnabhängigen Bewusstsein im Sinne einer emanzipatorischen Politik. Und davon ist man natürlich leider meilenweit entfernt. So.
Vielleicht müsste man auch zusätzlich sagen, dieses Bewusstsein würde mit dem Wechsel gewisser Ausdrücke zu tun haben. Zum Beispiel als Argentinier finde ich immer sehr merkwürdig, dass man in Deutschland vom Arbeitnehmer spricht, wenn man demjenigen benennen will, der die Arbeit gibt. Und Arbeitgeber ist derjenige, der eigentlich die Arbeit nimmt. Diese Inversion wäre vielleicht der erste Schritt in einem besseren Bewusstsein.
Ja, aber das, was du angesprochen hast, Anton, dass es natürlich auch dann transnationale Konkurrenz gibt, die sich auf das Bewusstsein der Beschäftigten in einem bestimmten Land auswirkt, ist auch was, also was wir jetzt in unserer politischen Arbeit ganz stark bei Amazon sehen, ne? Also du hast irgendwie ein transnational agierendes Unternehmen, auch in was dann, genau, also und die Beschäftigten hier in Deutschland sind direkt davon, genau, also haben Angst um ihren eigenen Standort und das, wenn sie hier streiken, dann wird irgendwie einfach der, also werden die Waren halt über Polen umgeleitet, also dieses ganze Netzwerk ist auch so aufgebaut, dass du, genau, also dass dein Widerstand auch überhaupt nicht funktioniert ohne irgendwie eine transnationale Vernetzung. Und ich glaube, das ist wichtig, also wenn du quasi so transnationale Lieferketten hast oder Menschen, die an verschiedenen Orten in Unternehmen arbeiten, dass du die auch zueinander in Beziehung setzt, dass sie diesen Kampf auch gemeinsam führen können. Und das, glaube ich, kann dann auch ein Ort sein, wo Konkurrenz überwunden werden kann, weil du siehst, also weil die Leute sehen, dass sie das gleiche Interesse haben. Also die Leute hier in Leipzig bei Amazon und die Leute in Polen checken, dass sie halt nur, wenn sie sich nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern wenn sie gemeinsam streiken, sie auch Amazon irgendwas entgegensetzen können. Und dann wird halt aus einer vielleicht auf der Konkurrenz basierenden Ablehnung, wird halt dann ein Zusammenschluss sozusagen.
Und das kann man ja auch so weiterspinnen. Also wenn, sage ich mal, sehr währungsstarke Exportnationen wie Deutschland, die eben nach der Agenda 2010 nochmal viel extremer ihre Autoless in die ganze Welt exportieren konnten, wenn da die Lohnstückkosten eben nicht gedrückt werden, sondern schon auch entsprechend mit der steigenden Produktivität auch anerhoben werden, dann hat das natürlich auch den Effekt, dass weniger, weiß nicht, in andere Länder dort, weiß nicht, beispielsweise durch Subventionen der Nahrungsmittelmarkt nicht mehr so trockengelegt wird oder dass auch dort der Lohndruck dann nicht mehr so hoch ist, beziehungsweise auch dort sich lokale Wirtschaften und bessere Wertschöpfungsketten ausbilden können. Also es ist ja tatsächlich so sozusagen, dass ein höherer Lohn in Industrieländern jetzt erstmal per se nichts Schlechtes für die nicht ganz so wettbewerbsfähigen konkurrierenden Nationen sind, sondern eigentlich ein Segen. Also mal ein Argument vielleicht für deutsche Arbeitnehmer, die nicht nur so eigennützig, sondern auch ein bisschen moralisch denken an Menschen, denen es noch viel schlimmer geht. Ja.
Wo zumindest, also unabhängig davon, wie man die Erfolgschancen von dem jetzt einschätzt, wo ja zumindest auch der Hinweis nochmal drinsteckt, Solidarität und das Erkennen und Orientieren auf gemeinsame Interessen ist nicht einfach eine Frage von Bewusstsein jetzt im alleroberflächlichsten Sinne, im Sinne von, ja, denk mal anders über die Leute oder mach dir mal nur ein paar Gedanken, sondern das ist im besten Fall und da, wo das historisch wirkmächtig war, auch immer materiell unterlegt, durch Organisation und gemeinsame Erfahrungen, die konkret sind. Also da hat Mareike gerade die entsprechenden Beispiele genannt. Das funktioniert ja nicht so, dass man einer Belegschaft dann oder dass eine Belegschaft für sich dann einfach entscheidet, ja, wir denken jetzt anders über die Leute an einem anderen Standort desselben Unternehmens, die uns gegeneinander ausspielen können. Sondern entscheidend ist der Faktor, dass man die Erfahrung macht, man kann sich gemeinsam wehren und man hat dieselben Interessen und man steht dann auch für die gemeinsamen Interessen ein. Also diese Art von Bewusstwerdung auf gemeinsame Interessen orientieren kollektiv muss organisiert werden. Also das heißt, das Stichwort ist nicht nur Bewusstsein, sondern Bewusstsein durch Organisation.
Durch transnationale Organisation im besten Falle, ne? Ja.
Andererseits muss man aber auch sagen, dass hier in Argentinien zum Beispiel war die erste Maßnahme der Regierung nicht die wirtschaftlichen Maßnahmen, die wirtschaftspolitischen Maßnahmen, sondern die Veränderung der Repressionsgesetze. Das heißt, wenn Sie tatsächlich als allerersten denken, physische Gewalt zu verwenden, dann heißt es, dass Sie auch davon ausgehen, dass es irgendeine gewisse Form von Bewusstsein, es kann nicht Klassenbewusstsein, aber irgendeinen kollektive eine kollektive Idee und irgendwelche kollektive Verteidigungsprozesse laufen schon. Und da denke ich an an einer Kritik, die ich immer wieder an dem Byuk-Chul Han mache, wenn er über die psychische Gewalt spricht und vergisst, dass auch die physische Gewalt eine zentrale Rolle spielt, immer noch. Wenn die es tatsächlich gibt, dann heißt es, es gibt doch kollektive Prozesse, auf die man aufbauen kann.
Von eurer Seite keine weiteren Fragen oder Kommentare, wie ich sehe, dann würde ich, weil ich jetzt gerade mal auf die Uhr geguckt habe, eigentlich schon sagen, wenn vielleicht Andres und Mareike, wenn ihr noch kurze Schlussworte sprechen wollt, dann wäre jetzt eigentlich die Möglichkeit dazu. Ich will es auch nicht abwürgen, also Anton, wenn du noch eine Frage hast oder noch was kommentieren willst, dann stehe ich nicht im Weg.
Ja, nee, sagt ruhig Mareike und Andres gerne.
Ja, dann habt ihr die letzten Worte für die Folge.
Okay, ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass die Z die Diskussion über lohnabhängigen Bewusstsein weiterführt. Ich freue mich auch, wenn sie die in Zukunft weiterführt. Ich freue mich, dass es Interesse an dieser Forschungstradition so groß ist und ich glaube, dass das auch genau wichtige politische Fragen stellt, die uns in Zukunft weiter begleiten werden. Ja, das war's von mir.
Ja, bei mir, ich würde noch vielleicht kurz mal ein Thema aufmachen und nicht entwickeln angesichts der Zeit, der vielleicht auch wichtig ist. Unter anderem gibt es in diese bisher nicht komplett durchgesetzten Gesetze auch gewisse Regelungen, die ermöglichen, natürliche Ressourcen zu privatisieren, und zwar so, dass sie auch vom externen Kapitalen gekauft bekommen werden dürfen. Argentinien steht gerade in einer ziemlich günstigen Situation langfristig, nämlich reich an Erdöl und Erdgas, natürlich mit einem enormen Kosten, was das Ökologische angeht, denn beides sind hauptsächlich durch Fracking auszubeuten. Ist eine der zwei oder drei Länder mit den meisten Reserven an Lithium und eine der Hauptreserven von Wasser weltweit. Und viertens vielleicht auch noch Nahrungsmittelproduktion reichlich. Das heißt, die natürlichen Ressourcen sind zum einen für Argentinien ein Vorteil zukünftig gesehen, wenn man sie in einem nationalen Projekt einbauen kann, sind aber auch oder setzen das Land auch im Risiko, über solche Regierungen einfach nur noch schlimmer kolonialisiert zu werden. Und diesen internationalen Link der Politik, der ist, glaube ich, auch sehr, sehr relevant in der Diskussion.
Ja, von mir vielleicht noch ein paar Worte zu der Amazon-Thematik. Ich meine, da sind ja jetzt auch recht große Kampagnen auch von Gewerkschaften in Europa abgelaufen und weltweit über Make Amazon Pay und andere Sachen. Sicher nicht groß genug, aber ist vielleicht ein kleiner Anfang, auf dem aufgebaut werden kann. Ja, und zur Tradition des lohnabhängigen Bewusstseins oder Klassenbewusstseins, ja, sei natürlich gesagt, dass man da ja manch ein Gedanke, der nach dem Scheitern der Weltrevolution 1919 aufgeschrieben wurde, ja, schon ziemlich interessant war, gerade auch von Siegfried Krakauer, die Angestellten, der eben die Angestellten als geistig obdachlos bezeichnet hat, neben den Vulgärmarxisten, die immerhin noch ein Dach über dem Kopf hätten, auch wenn es schon ja, ziemlich schlecht um die Bude aussieht. Also, dass ja ein sich radikalisierender Nationalismus oder ein ein reaktionäres Bewusstsein eben schon eine Gefahr darstellt. Und dementsprechend wird es interessant sein, ob so ein Javier Milei das schafft, was ein Nayib Bukele oder ein Jair Bolsonaro geschafft hat, nämlich die Protestwähler in überzeugte Anhängerschaft zu verwandeln oder nicht. Weil das könnte nachhaltig politischen Koordinaten dieses Landes und auch des Kontinentes ins Negative verändern. Gleichzeitig sieht man halt, wie die Regression seit dem Siegeszug des weltweiten Kapitalismus immer vorangeschritten ist und deswegen dann auch nicht um das Bewusstsein so besonders rosig aussieht. Das wären so meine Worte zu der Thematik.
Ja, also ihr habt jetzt beide die Stichworte eigentlich genannt. Also es gibt eine ganze Menge in der Tradition der sogenannten lohnabhängigen oder früher nannte man das Arbeiterbewusstseinsforschung, die sich heute eigentlich lohnen würden, nochmal neu zu diskutieren oder auch neu zu anzuwenden. Das ist Krakauers Studie über die Angestellten, da gibt es aber auch noch jüngere und noch ältere Sachen. Und diese ganze Tradition wird ja jetzt nun in den letzten Jahren, deswegen haben wir diese beiden Hefte, die wir mittlerweile gemacht haben, ja auch gemacht, wird ein bisschen wieder neu gesichtet und neu aufgegriffen. Also manche sprechen von einer Revitalisierung schon dieser Forschung. Und da gibt es aber eine ganze Menge noch, die weiter zu diskutieren bleibt, die natürlich auch zu erforschen bleibt, weil die ganze Forschung und auch die politische Diskussion darum natürlich unter ganz anderen historischen und politischen Bedingungen stattfindet. Und man muss auch unterscheiden lohnabhängigen Bewusstsein und das, was da teilweise sehr empirisch orientiert angeguckt wird. Also auch das, was Thomas zum Beispiel vorhin vorgestellt hat. Das sind wichtige und unerlässliche Beiträge zur Forschung, also um auch einfach zu gucken, was ist los. Das ist aber noch nicht dasselbe wie die politische und die organisatorische und die klassische Diskussion über Klassenbewusstsein. Das wieder, also da sozusagen in den Höhen der auch des politischen Bewusstseins bewegen wir uns da unter den gegenwärtigen Bedingungen natürlich noch lange nicht. Aber es muss natürlich letzten Endes auch darum gehen, nicht nur interessante Forschung oder neue Fragen zu verhandeln, um die dann auch politisch diskutieren zu können, sondern es muss letzten Endes auch natürlich darum gehen zu fragen, wo sind dann unter all diesen Umständen in der BRD, aber ebenso natürlich auch in Argentinien, ich verallgemeinere das jetzt einfach, wo lassen sich Punkte finden, an denen politisches Bewusstsein entzündet werden kann, um also klassenkämpferische, solidarische und auf ökologischen Umbau bedachte Politik auf den Weg zu bringen. Und darum muss es letzten Endes gehen. Und dafür diese Tradition zu sichten, ist sicherlich sehr lohnenswert. Und wenn wir mit den bescheidenen Mitteln, die wir mit Z haben, da ein bisschen was zu beitragen können und da auch Diskussionen vielleicht ein bisschen mitprägen oder sogar starten können, dann ist das schon das, was wir genau damit machen wollen. Das ist mein Schlusswort. Bevor ich das gleich vergesse zu sagen, Anton, vielen lieben Dank, dass wir heute nochmal hier sein konnten und das Heft auch vorstellen konnten. Das ist ja nun auch alles keine Selbstverständlichkeit. Und danke für deine Zeit. Sehr gerne. Für eure Zeit.
Hat mich sehr gefreut. Genau. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.
Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe.
Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.
Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch.
Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de.
Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.